Ihr hört jetzt eine Rotz- und Wasserproduktion. Dieser Podcast ist der beste von der Welt. Der krasseste Shit, absolut Premium. Das liegt natürlich an meinem Sohn Olli, der crazyste Checker, der übelste Pimp. Thomas und Benjamin sind voll die Honks. Und jetzt geht's los. Gönnt euch.
Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.
Herzlich willkommen zur ersten Aufnahme im Jahr 2022. Die erste offizielle Folge Zentrale wird heute aufgezeichnet. Mein Name ist Thomas Freitag und heute ausschließlich an meiner Seite rechts gegenüber Oliver Hecke.
Olli, hallo. Ja, die erste Folge in diesem Jahr. Darf ich nochmal gesundes neues Jahr wünschen oder ist es langsam zu spät? Ne? Wir haben heute den 28. Januar heute.
Wenn die Folge erscheint, ja.
Das stimmt. Ich will doch die Illusion weiterhin aufrechterhalten, dass wir das immer dann aufnehmen, wenn die das hören, also wenn es veröffentlicht ist.
Habe ich letztens sogar erst ein Gespräch gehört in einem Podcast, da haben sich auch welche darüber unterhalten. Wie lange darf man eigentlich noch gutes neues Jahr wünschen, nachträglich, ohne dass es lächerlich wirkt?
Da hatte ich eine Regel. Also grundsätzlich, wenn man so, da muss man so in wie soll ich sagen, in Bekanntheitskreisen einengen. Also es gibt ja Familie und Bekannte. Bei Familie macht man es wirklich so bis zum 10., wenn man einen wirklich vorher nicht sieht. Aber alles, was so Bekannte und Kollegen sind, macht man es wirklich nur am 1. Januar noch und danach ist vorbei. Kollegen noch am ersten Arbeitstag. Ja, aber da gibt es wirklich Regeln, die ich jetzt aber nicht alle auf der Pfanne habe. Auf jeden Fall muss man da den Bekanntenkreis einkategorisieren. Und dann geht es, glaube ich, bis zum 10. Januar. Und ab dem 10. Januar sagt man wirklich niemandem mehr ein gesundes neues Jahr. Also, liebe Hörer, gesundes neues Jahr nochmal. Ja.
Das ist genauso wie mit der Frage, wie lange man jemanden noch zum Geburtstag nachträglich gratulieren darf. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du hast ja am 22. September und wir sehen uns aber 6 Wochen nicht, dann brauche ich ja auch nicht mehr gratulieren, oder?
Nee, grundsätzlich dann nicht mehr, weil es gibt ja, ich sag mal so, selbst wenn wir uns 6 Wochen nicht sehen, gibt es ja Mittel und Wege, mir zum Geburtstag zu gratulieren. Ja. Nee. Da ist zum Beispiel, das ist so zum Geburtstag gratulieren ist ja überhaupt nicht Benjamins Ding irgendwie so. Mhm. Mir ist es auch nie unangenehm, wenn ich ihm so, wenn wir so quatschen, so 5 Tage nach meinem Geburtstag, hatten wir schon mal gehabt. Und ich ihm dann sage, ach übrigens, ja, das war, wo ich ja Geburtstag hatte vor 5 Tagen. Also, ja, wusste ich doch. Ich wollte doch noch was ganz Besonderes dir sprechen, sagt er dann so und macht das denn einem so zum Vorwurf, dass man so ungeduldig ist. Mhm. Wenn man ihm sagt, wenn der mich hatte vor 5 Tagen Geburtstag. Also Geschenke und sowas sind mir egal, nur wäre halt schön, wenn halt so die Leute, mit denen man alle 2 Tage zusammensitzt, dass die halt zumindest so 2 Tage danach noch vielleicht dran denken.
Ich muss aber dazu sagen, dass das Benjamin mir so gut wie jedes Jahr, also Ausnahmen bestätigen die Regel, immer, wenn er mich anruft an Geburtstag, er singt. Er singt scheußlich, er singt grässlich, er singt furchtbar, aber er singt immer Happy Birthday.
Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob ich das will. Ja,
wollte gerade sagen.
Kurzer Gedanke.
Und da merkst du mal, ich meine, ich kenne Benjamin jetzt bald 27 Jahre, weißt du?
Das aber sind bald 30 Jahre.
Ja, ich werde dieses Jahr 40. Ja, krass. Hör auf, Benjamin übrigens auch, aber leider erst Ende des Jahres, dieses Motherfucker-Schwein.
Ich bin so froh, dass ich meine Jugend noch habe.
Und was ich sagen wollte, ich glaube, es ist eher ein Zeichen der Zuneigung dir gegenüber, dass er das nicht macht.
Okay.
Dass er dich nicht anruft und dir ein furchtbar widerliches, ekelhaftes Lied vorsingt, also ekelhaft bezogen auf seine
Stimme, ja, das ist wirklich furchtbar.
Ja, und deswegen, mich quält er eher damit. Ja, ich tue dann immer so, als ob ich mich freue. Ja, aber ja, ich denke mir mal, sei einfach froh, dass er dir den Gefallen tut und es nicht macht.
Übrigens, möchte ich euch noch, hast du noch was? Wolltest du halt nicht unterbrochen?
Achso, in diesem Podcast jedenfalls haben die gesagt, dass man vielleicht bis zum 6. Januar noch frohes neues Jahr wünschen darf und dann ist vorbei.
Ja, das ist auch so eine Grenze, weil da ist ja irgendwie Allerheiligen oder wie heißt das? Nee, nicht Allerheiligen.
Heilige Drei Könige.
Ja, Heilige Drei Könige.
Allerheiligen ist der erste Hälfte.
Ja, stimmt. Allerheiligen Drei Könige, lass mich doch ausreden, wollte ich sagen. Und ich glaube, das ist auch so eine Grenze, wo man halt sowas nicht macht. Übrigens, wir haben ja auch immer so eine gewisse private lebensberatende Tätigkeit euch gegenüber. Da haben wir heute was live wieder vorgespielt. Streitet euch nie über WhatsApp. Es hat keinen Sinn und ist meistens nichtig und wegen gar nichts. Also vor dieser Aufnahme, das wäre schon wieder fast eskaliert, hatten Thomas und ich einen kleinen Austausch über WhatsApp gehabt. Ich poppe übrigens ein bisschen, merke ich gerade.
Stimmt, Popschutz. Du hast keinen Popschutz. Ich hole mal schnell ein, du erzählst genau, mal diese langweilige Geschichte, die ich niemals jetzt angesprochen hätte.
Doch, ich muss das erwähnen. Also einfach nur wegen diesem Rat, streitet euch nie über WhatsApp. Es ging einfach darum, wir haben uns ein... Wir hatten ein kleines Missverständnis über den Treffzeitpunkt heute, beziehungsweise war das ein Fehler von mir, gebe ich jetzt hier ganz offen zu, wo Thomas gerade nicht da ist. Ich war der Meinung, wir treffen uns heute um 14 Uhr, aber geeinigt hatten wir uns tatsächlich zuletzt doch auf 12 Uhr heute. Und ja, dass ich diesen Fehler gemacht habe, war ich wieder genervt, weil ich noch mitten in den Vorbereitungen war. Dann war Thomas von mir genervt, dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, uns gegenseitig so ein bisschen, ja, gefoppt, möchte ich mal fast sagen.
So, und ich
es wäre fast darauf hinausgelaufen, dass ich schreibe, ja gut, dann komme ich heute gar nicht. Aber wir haben uns dann doch erwachsenerweise zusammengerissen, das ist auch Thomas Verdienst ein bisschen gewesen.
Indem ich gar nichts mehr gesagt habe.
Nee, mit deiner letzten Nachricht, die du geschrieben hast, die will ich jetzt hier nicht sagen, wir wollen hier nicht zu privat werden. Sagen wir mal so, die Schärfe ein bisschen rausgebracht, von daher. Mhm. Alles gut, streitet euch nie über WhatsApp, sagt lieber, okay, wir sehen uns ja gleich, dann klären wir das. Somit haben wir uns dann ein bisschen aufs Maul gehauen, als wir uns gerade gesehen haben und jetzt ist alles wieder gut. Ja.
Besser. Ich habe jetzt, um diesen ganzen Hass, der sich jetzt bei Olli mir gegenüber aufgebaut hat, bin ich taktisch vorgegangen. Ich habe mir aus der Bibliothek die neueste Verfilmung von Tom und Jerry ausgeliehen, weil ich einfach mal neugierig war.
Das ist das Fass, das ich jetzt hier nicht das ich wiederum nicht aufmachen wollte. Ja.
Aber wir haben uns gerade die ersten 5 Minuten angesehen und das hat Olli quasi seinen ganzen Hass, den er auf mich projiziert hat, komplett umgelenkt auf diese schreckliche Verfilmung. Ja, und habe ich gut gemacht.
War meine Taktik. Guckt euch nur das Intro an und weiß ich nicht, ihr verzeiht all euren ärgsten Feinden, weil das ist schlimmer.
Ich wollte auch noch was sagen. Achso, ja, für alle, die immer denken, irgendwie wir sind richtige Profis hier. Und,
das denkt, glaube ich, niemand.
Also, nein, wirklich, dieses Projekt ist immer wieder, es ist sehr filigran. Wenn man nur leicht ist, über den könnte es in der Mitte zerbrechen.
Genau. Und es ist wirklich ein Tanz auf dem Minenfeld.
Und das jedes Mal dann auch so splittert, dass man das gar nicht mehr zusammenkitten kann. Das kriegen wir nicht mehr gekittet. Pass auf, Olli, wir machen das in Zukunft jetzt immer so. Wenn wir einen Streit haben, wenn wir merken, so wie vorhin mit dem WhatsApp und so irgendwie, dieses Treffen heute schon fast gar nicht zustande gekommen ist. Wir reden unsere Konflikte nur noch, wenn die Aufnahme läuft.
Genau.
Weil wir können ja dann jetzt nicht so sein.
Weil dann reißen wir uns ja zusammen. Richtig, ja. Ne? Und zwar in unseren Augen sind zwar Messer drin, aber trotzdem sitzen wir und lächeln uns an, ja. Damit man aus der Stimme denkt, Mann, sind die gut drauf und das sind so gute Freunde.
So professionell, so wie sie jetzt on-air diesen kleinen Disput klären.
Finde ich eine gute Idee und somit damit kann ich das Disput auch gleich beilegen. Das schneidest du bestimmt nicht, deswegen blamier ich mich, wenn ich jetzt nochmal frage. Was besprechen wir denn heute, Thomas?
Also, pass auf, Folgendes. Ich habe mir eine Folge ausgesucht, wo ich genau weiß, das ist eine Folge, die kann ich gut mit Olli besprechen, weil es ist mal wieder eine alte, klassische Folge, die wir in unserer Kindheit oft gehört haben. Da schließe ich dich jetzt mal mit ein.
Ja.
Sie ist auch nicht sehr lang und das ist genau perfekt. Einfach eine kurze, knackige, klassische Drei-Fragezeichen-Folge, die wir heute hier etwas näher beäugen.
Apropos nicht lang, sprechen wir wirklich erst seit 7 Minuten?
Ja, aber...
Das kommt mir schon wie 20 vor, wirklich.
Aber bei uns ist das immer so, wir haben nie so langes Vorgeplänkel, so wie ich mit Benjamin, ja. Da geht ja manchmal eine Stunde ins Land und dann fangen wir erst mit der Besprechung an.
Kommt mir aber trotzdem doppelt so lang vor, ich weiß nicht,
das ist dein Schuldgefühl, weil du ja jetzt gemerkt hast, dass... Durch diesen Streit über WhatsApp, jetzt merkst du langsam, dass du dich wirklich wie Rotz am Ärmel benommen hast. Mhm. Und deswegen kam dir das jetzt so lange vor.
Okay, das erschließt sich mir überhaupt nicht, aber ich sag einfach mal, du hast recht.
Natürlich habe ich recht. Mhm. Nein, also pass auf, ich habe mich dazu entschlossen, dass wir heute die Folge Nummer 15, die 3 Fragezeichen und der rasende Löwe besprechen.
Ist damit auch die letzte aus den ersten Veröffentlichungen, oder? Ist das nicht der erste Schwung gewesen, 1 bis 15?
Nicht ganz, also kann ich dir, habe ich mir natürlich schön hier Notizen gemacht.
Allgemeines.
Dieses Hörspiel erschien zusammen mit den Folgen 10 bis 14 am gleichen Tag, nämlich dem 1.3.1980.
Mhm.
Ja? Da waren dann so Folgen bei wie die flüsternde Mumie, das Gespensterschloss, der seltsame Wecker, der lachende Schatten, das Bergmonster und... Der rasende Löwe.
Moment mal, du sagst 10 bis 14?
Nee, 15.
Okay, das 10, ist ja Folge 15. Ja, ja, genau, 10 bis 15, aber das war dann Gespensterschloss nicht dabei.
Doch, so die 11.
Ist das nicht die 2?
Nein.
Okay, nee, 2 ist Phantomsee. Oh ja. Gott, Thomas, das schneidest du bestimmt
nein,
alles raus.
Nein,
das stimmt. Gott, sowas wie, auf welchem Dampfer war ich denn gerade? Alles klar.
Ja, bleiben wir gleich mal in den allgemeinen Fakten. Es handelt sich hierbei in Deutschland um Buch Nummer 12, wurde 1974 im Frank Kosmos Verlag veröffentlicht. Der Autor ist Nick West alias Kin Platt. Über Kin Platt oder Kin Platt haben wir schon mal gesprochen, und zwar in Folge 10 von Die Zentrale, Der unheimliche Drache. Einer meiner absoluten Lieblingshörspiele und Lieblingsfolgen von Die drei Fragezeichen habe ich damals mit Benjamin aufgenommen. Der hat mir die Folge sowas von kaputt geredet und kaputt gemacht, deswegen kann ich den unheimlichen Drachen nie wieder unter den Aspekten
das
genießen.
Das wirst du ihm auch nie verzeihen, nein, ne? Auch nachdem du das schlechte Tom und Jerry Intro gerade gesehen hast. Also dann ist wirklich, dann hat Benjamin da bei dir wirklich verschissen auf Lebenszeit, glaube ich, was das angeht.
Sowas von. Ja? Selbst diese ganzen Hänseleien früher in der Schule, die sind nichts dagegen, wie er mir den unheimlichen Drachen kaputt gemacht.
Übel, aber ganz ehrlich, du kennst Benjamin lange genug, du wusstest, dass es passieren kann. Ja, hast es trotzdem gemacht.
Ja, ich bin, also du willst jetzt wieder darauf hinaus, dass ich selber schuld bin.
Ja, eigentlich schon, was das angeht, definitiv, ja.
Denn Nick West hat auch nur 2 Folgen zur Serie The Three Investigators beigetragen.
Wir reden jetzt von dem Buch, ne?
Ja, Buch und Hörspiel, weil er ist ja Autor vom Buch sowohl als auch für die Umsetzung als Hörspiel.
Okay, ich bin jetzt bestimmt wieder mega dumm, weil ich habe hier in den Notizen bei mir im Manuskript wieder H.G. Francis.
Das ist ja richtig, weil die Vorlage ist ja das Buch.
Ja.
Aber H.G. Francis hat ja natürlich.
Genau, er hat es nur adaptiert ins Hörspiel. Darum
richtig,
geht es.
Der hat das Hörspielskript gemacht. Und es gibt natürlich wieder gravierende Unterschiede zwischen Buch und Hörspiel. Und darauf werde ich natürlich im Laufe dieser Besprechung.
Auf die freue ich mich tatsächlich, weil das Hörspiel ist ja wirklich mit knapp 38 Minuten sehr, sehr kurz. Da frage ich mich, ob man da tatsächlich sogar noch was weggekürzt hat.
Ja,
oder man nicht sogar hätte noch was drinnen lassen können eigentlich.
Es fehlen ein paar. Ja, fast reißerische Action-Szenen. Also es geht den Detektiven auch fast wirklich. Es ist kurz vorbei.
Ganz kurz schon mal was Positives für das Hörspiel vorab, um es mal ein bisschen vorzuteasern. Ich finde, die Auflösung hier ist mal was anderes. Die ist mal wirklich ein bisschen anders als die klassischen, die drei Fragezeichen-Auflösungen am Ende, auch wie die Auflösung präsentiert wird und alles. Es ist hier alles mal ein bisschen anders. Aber da kommen wir ja später nochmal zu.
Da kommen wir später zu. Und um die allgemeinen Fakten jetzt zu beenden. Im Original heißt das Buch The Mystery of the Nervous Lion und ist als The Three Investigators Buch Nummer 16 1971 erschienen. Olli hat schon angesprochen, das Hörspiel ist sehr kurz. Es handelt sich nämlich hierbei wirklich um den kürzesten Klassiker mit 38 Minuten.
Du hast gesagt, manche Kurzgeschichten sind länger sogar, ne?
Ist wirklich so. Es gibt ja inzwischen Kurzgeschichten von den drei Fragezeichen, die auch als Hörspiele adaptiert wurden. Und die gehen ungefähr immer so um 30 Minuten. Und ich glaube, es gibt sogar eine, die geht länger als diese Folge. Müsste ich jetzt aber auch nochmal recherchieren. Aber also auf Spotify geht sie, glaube ich, 39 Minuten und 45 Sekunden. Die alte Abmischung geht noch sogar ein bisschen kürzer. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Folgen 10 bis 14 sind gleichzeitig am gleichen Tag erschienen wie dieses Hörspiel, am 1.3.1980. Wenn man jetzt zurückblickt, Folge 1 bis 6, die sind alle am 12.10.1979 erschienen. 3 Wochen später sind dann die Folgen 7, 8 und 9 nochmal erschienen. Das heißt, innerhalb eines halben Jahres sind 15 Folgen drei Fragezeichen erschienen. Das ist ja heute undenkbar. Heute erscheinen 6 Folgen pro Jahr, 6 bis 7 oder so.
Naja, man dachte, man hat ja damals auch, ich glaube, das war damals auch so, dass man neue Hörspiele, das war ja damals ein neues Hörspiel, wo man ja nie gedacht hätte, dass es überhaupt so lange geht, genauso wie die Funkfüchse, dass man einfach sagt, naja, wir machen jetzt das und wenn wir die alle durch haben, widmen wir uns dem nächsten Projekt, weil dann haben wir es durch. Man hat ja wahrscheinlich gar nicht geplant, dieses Hörspiel noch überhaupt weiterzuführen. Man hat halt gedacht, es ist genauso ein kurzliebiges Hörspiel wie zum Beispiel die Funkfüchse, weil ich bei den Funkfüchsen immer noch nicht verstehen kann. Auf jeden Fall glaube ich halt, dass man halt damals die ersten Folgen bei jedem Hörspiel relativ kurzfristig veröffentlicht hat, weil man halt dachte, hauen wir raus, dann ist es weg, machen wir weiter.
Genau das ist es doch, was die Macher immer und Macherinnen in den Interviews sagen. Wir hatten ja jetzt auch vor kurzem ein Interview mit Andreas Fröhlich, falls Leute von euch das noch nicht gehört haben, hört mal rein. Wir hatten Andreas Fröhlich alias Bob Andrews höchstpersönlich in diesem Podcast zu Gast.
Und vielen Dank für an die, die es gehört haben, für die wirklich durchaus positive Resonanz. Also,
das stimmt.
Wir sind, also was ich nicht so empfunden habe, dass wir viel gelobt wurden, dass es wirklich mal, dass wir wirklich mal andere Fragen gestellt haben, als jetzt so ein klassisches Interview mit einem Hörspielsprecher. Aber wie gesagt, schön, dass das Endprodukt trotzdem offensichtlich recht professionell rüberkam.
auch im Schnitt habe ich dann gemerkt, irgendwie, also ich war dann auch trotzdem ein bisschen stolz auf uns.
Ja, also ich habe es mir nochmal angehört, habe gedacht, okay, aber wenn du es sagst, ist super.
Ja, was wir aber eben besprochen haben, also worauf ich nochmal eingehen wollte, weil du ja meintest, wie die das immer produziert haben. Frau Körting war ja immer aktiv auf der Suche nach Jugendromanen oder Büchern, die man gut umsetzen konnte. Unter anderem auch die drei Fragezeichen. Und wir wissen ja auch, hatten wir auch schon mal in diesem Podcast, warum hat man sich eigentlich dafür entschieden, den Superpapagei als erste Folge zu nehmen? Weil sie damals gesagt hat, oh, das ist die Folge, die hat das meiste Potenzial für die allererste Folge. Damals waren ja schon sehr viele Folgen auf dem Markt, Ende der 70er Jahre, dass sie sich wirklich so die besten rauspicken konnte.
Es hätte ja auch sein können, dass, weil man ja nicht wusste, dass man das so lange weiterführt, dass die ersten 15 Folgen wirklich komplett durcheinander sind, weil sie sagt, na, wir produzieren ja nur 15 Folgen, also suche ich mir die 15 besten raus, die mir am besten gefallen. Ja. Hätte ja wirklich ein komplettes Kauderwelsch werden können eigentlich. Mhm. Ja.
Und ich glaube, sie haben auch damals immer so in Staffeln produziert, dass sie wussten, okay, heute nehmen wir, also die nächsten zwei Wochenende nehmen wir komplett 5 oder 6 drei Fragezeichen.
Ich glaube, man hat es so aufgenommen, wie die Sprecher auch da waren. Man hat jetzt den Sprecher da, also nehmen wir alle Folgen auf, wo er einen Auftritt hat, weil dieses Sprecherensemble ist ja in den ersten 15 Folgen auch recht überschaubar. Ja. Es wechselt ja eigentlich fast immer bloß.
Du hast viele Doppelungen.
Man hat viele Doppelungen und ich denke mal, so hat man es dann aufgenommen. Jetzt ist hier XY da, also nehmen wir jetzt mal den ganzen Wisch auf, den er heute hat.
Aber ich finde, man merkt schon, dass so, was die Nebenrollen und die Sprecher angeht, haben die Folgen 10 bis 15 wieder einen anderen Cast als so die ersten 9 Folgen. Also da hast du auch viele Doppelungen. Mhm. Wenn man jetzt auch nochmal die Folgen 16 bis 21 nimmt, die dann auch im Oktober 1980 erschienen sind, sind dann quasi innerhalb eines Jahres sogar 21 Folgen von drei Fahrzeugen erschienen. Heute undenkbar. Mhm. Überleg mal, innerhalb von einem Jahr über 20 Folgen. Das muss ja damals ein Paradies gewesen sein.
Naja gut, ich glaube, dass sie damals das wirklich alles noch, na was halt hauptberuflich, sie macht es ja immer noch hauptberuflich, aber ich glaube, das war halt damals auch eine ganz andere.
Ich rede jetzt für die Fans, aber okay, damals war es ja noch nicht so krass groß wie heute.
Ja, damals war es noch nicht so krass groß und ich glaube, heute ist die Zielgruppe auch nicht mehr so groß, dass man jetzt so viel auf den Markt schmeißen kann und es wird auch alles gefressen dann, also ich glaube, jetzt soll es halt was Besonderes für die Fans sein, wenn was kommt und ja, deswegen ist halt, muss halt die Nachfrage immer ein bisschen größer sein als das Angebot.
Machen wir erst das Cover oder den Klappentext?
Fangen wir doch gerne mal mit dem Cover an.
Das Cover.
Gut, dass Benjamin nicht da ist, der würde sich jetzt wieder aufregen. Ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal meine ganze drei Fragezeichen Kassettensammlung bei eBay zusammengesammelt. Mhm. Ja? Ich habe eine original gelbe Kassette, also ja, diese Kassette.
Ungeschraubt, geklebt.
Ja, die der dritten der Generation. Mhm. Also es gibt auch diese gelben mit Aufkleber.
Welche Generation ist älter, die geschraubte oder die geklebte?
Naja, es gibt ja diese schwarz-gelben. Also es gibt einmal gelb mit gelbem Aufkleber, es gibt gelb mit schwarzen Aufkleber und das müsste.
Ja, schwarz mit gelbem Aufkleber.
Ja, stimmt, so rum, entschuldige bitte. Und das ist aber die dritte Generation, also ein Gelb mit aufgedruckter Schrift.
Ist es die Band, die dritte Generation?
Auch das.
Okay.
Die keiner mehr kennt, Olli.
Also leb, wie du dich fühlst. Leb, so wie du dich fühlst. Ja, ja. Leb dein Leben so, wie du selber nur willst.
Und das sind aber meine Lieblingskassetten. Also wie diese Art. Dieses Gelb mit schwarzen gedruckten Buchstaben drauf.
Und die geschraubten sind aber die älteren, ne?
Ja, unterschiedlich. Ich glaube, es gibt auch davon auch welche mit geschraubt.
Ja, weil die fand ich immer schön, wenn man also.
Es gibt da einen ganz, ganz langen Abschnitt auf der RockyBeach.com mit dem Editionenvergleich. Da stehen auch alle Auflagen und welche Kassetten sind Besonderheiten, welche sind nicht mit geschraubten Hüllen erschienen und so. Also das jetzt aufzuarbeiten, das wäre jetzt zu lang, aber es gibt bei rockybeach.com gibt es da einen guten, langen Artikel, ausführlich darüber beschrieben. Für die Leute, die es interessiert, geht doch einfach mal auf die Seite und sucht euch das da raus. Kann ich nur empfehlen.
Als Kind hat es mir mal Spaß gemacht. Ich habe immer mal ein paar Kassetten aufgeschraubt früher. Hab dann nicht mehr zusammengekriegt.
Das hätte ich dir auch vorher sagen können.
Ja. Sehr schön. Also das, das ist jetzt eine klassische gelbe ohne Schrauben, geklebt.
Aber pass auf, ich gebe dir jetzt das Cover von der MC. Was fällt dir auf?
Also, mir fällt erstmal auf, dass hier was eine Einlage drin ist.
Ja.
Warte mal, die du wahrscheinlich selber gedruckt hast,
nein, kann das sein? Nein, das hat Moment, der Typ.
Ah, das ist. Ah, wie billig ist das denn? Moment mal, stand das auch in der eBay? Also, ich beschreibe erstmal ganz kurz, was ich hier in der Hand halte. Also, das Cover ist kein Originalcover, es ist ein ausgedrucktes Cover.
Also es ist schon das Original, aber...
Ja, es ist das Originalcover, aber es ist halt ausgedruckt, ausgeschnitten und er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, dass, was man ja durchaus schon machen kann heutzutage oder wann auch immer du es gekauft hast, das doppelseitig zu bedrucken. Nein, er hat einmal das Cover gemacht, dachte aber, Mensch, jetzt tue ich dem Käufer mal was richtig Gutes. Mhm. Ich druck das Innenleben mit den Sprechern und was man halt macht, wenn man das Cover umdreht, noch mal extra aus und lege das so mit rein. auch so gefaltet halt. Original halt in der Größe und so. Mhm. Schon, was das angeht, wenigstens das Mindestmaß an Mühe gegeben, sag ich mal.
Okay, aber ich hätte es nicht so hinbekommen. Weil ich damals gar nicht die Möglichkeiten gehabt hätte. Ich hatte keinen Drucker,
Na gut, wenn man keinen Drucker hat, dann geht das natürlich nicht.
Ja.
Aber wenn man einen Drucker hat, dann ist das Mindestmaß an Mühe, die man investieren kann. Oh. Ich hätte es zum Beispiel wenigstens beidseitig bedruckt.
Das
man
stimmt.
Erkennt aber, dass es ein Laserdrucker war, wenigstens. Mhm.
Um deine nicht ausgesprochene Frage zu beantworten, nein, das stand damals nicht in der Beschreibung.
Ach so, genau, ich hab's nicht, ich wollte fragen, das ist doch ein bisschen mies, oder? Man muss davon ausgehen, dass sowas auch von Sammlern gekauft wird, denen wirklich wichtig ist, dass in der Kassette das originale Inlay drin ist.
Aber wenn du es jetzt so siehst, ich packe jetzt wieder alles in die Hülle, fällt's nicht auf, ne?
Fällt's wirklich nicht auf, ne? Muss ich mal sagen. Es ist ein bisschen weniger Glanz, wenn man genau, also aber auch nur, wenn man es weiß. Es glänzt ein bisschen weniger, aber wenn du es jetzt mir jetzt so gezeigt hättest, hätte ich gesagt, na klar, was soll daran Besonderes sein?
Ja, habe ich mich damals schon ein bisschen geärgert, also dachte ich, das ist ja eine miese Nummer, aber...
Und trotzdem 5 Sterne, gute Bewertung.
Genau.
Ja, naja.
Obwohl es auch wieder die Folge zu was Besonderem macht in meiner Sammlung.
Definitiv, sonst, worüber hätten wir die letzten 1,5 Minuten gesprochen, wenn es eine normale Kassette gewesen wäre?
Ja, also alles.
Ich hab einfach gesagt, guck mal, hier ist die Kassette.
Voll in Ordnung, genau, hier ist die CD. Und ich besitze auch die CD.
Sehr gut.
Ja, die habe ich mir irgendwann mal, weiß ich gar nicht, gekauft, weil ich hatte, glaube ich, damals so Bock auf die Folge und sie hat auch nicht mal den Alfred Hitchcock-Aufdruck, sehe ich gerade.
Mhm. Stimmt. Stimmt, wie kann denn das sein?
Naja, weil doch die Lizenz 2005 ausgelaufen ist. Achso,
zeig mal die Kassette. Ja, auf der Kassette ist natürlich drauf.
Da ist er drauf.
Ich dachte jetzt, das wäre jetzt generell auf der Folge nicht.
Was fällt dir auf, wenn man MC und CD nebeneinander stellt?
Naja, die Löwen gucken, der Kopf ist jeweils in die andere Richtung geneigt.
Genau.
Bei der Kassette ist er nach rechts geneigt, bei der CD nach links.
Genau, anscheinend war die Druckvorlage damals falsch rum. Mhm.
Und ich habe ja tatsächlich mal geguckt, du hast ja heute oder gestern auf...
Instagram
hast du ja die, ist es wirklich die Originalvorlage, die du da gepostet hast? Der Löwe, der da die andere Löwin begattet?
Ich hab mir...
Oder war es ein Gag von dir?
Nein, ich habe mir letztes Jahr das Buch Die geheimen Bilder gegönnt. Da sind ja ganz, ganz viele, da sind ja die ganzen Original-Iger-Rush-Cover drin und plus Alternativ-Cover, die sie angefertigt hat.
Und offensichtlich auch so ein paar Hintergrund
auch ein bisschen Hintergrundinfos, genau. Und da sieht man, beschreib doch mal, was man gesehen hat. Ich habe das halt bei Instagram gepostet.
Also er hat die beiden Bilder, einmal natürlich das Cover von Und der rasende Löwe und daneben das Schwarz-Weiß-Foto, wo man sieht, wie ein Löwe Liebe mit einer Löwin macht. Ich weiß ja nicht, wie viele Kinder hier zu
sehr nagelt. Oh Gott, Olli.
Da hat der Löwe exakt diesen Gesichtsausdruck wie auf diesem Cover. Das ist wirklich recht witzig. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das jetzt bitte. Ja. Dann entgehen euch so eine Information noch nicht mehr.
Und jetzt machen wir wirklich, glaube ich, die Kindheit von ganz vielen Leuten kaputt. Denn jedes Mal, wenn ihr jetzt die Folge der Rase Löwe die annimmt, werdet ihr denken, scheiße, das ist ja der Gesichtsausdruck von einem Löwen, der gerade ejakuliert.
Das Traurige ist, bis eben hatte ich diese Assoziation noch nicht. Ja, also jetzt, wo du sagst, stimmt. Ja. Jetzt wird das nicht mehr los. Aber kommen wir mal zum Cover. Was sehen wir denn eigentlich auf dem Cover? Wir sehen eigentlich nur halt, das Bild ist komplett mit dem Löwenkopf gefüllt und er sieht schon, ja, jetzt wo du die Geschichte dahinter hast, er sieht schon beglückt aus, sag ich mal, oder sehr, man kann das auch als nervös oder wütend interpretieren von mir aus. Und er ist hinter Gitterstäben, wo ich sage, die Gitterstäbe sind jetzt, naja, schwarze Striche, okay.
Na gut, ich fand es aber als Kind immer sehr atmosphärisch, das Bild.
Ich muss sagen, wenn man das Bild und den Titel, hätte ich es im Regal stehen lassen. Rasender Löwe, da ist ein Löwe, der ist nervös, der fällt vielleicht ein paar Leute an, vielleicht geht's dem nicht gut, jetzt kommt da ein Tierarzt und der Fall ist gelöst. Also Rasender Löwe und jetzt das Cover, fände ich jetzt so nicht spannend.
Also warst du schon als Kind ein sarkastisches, zynisches Arschloch?
Von Geburt an.
Ja, weil ich habe so früher nicht gedacht, weil für mich waren die Titel damals alles immer die 3 Fragezeichen und der rasende Löwe. Also ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht. Für mich war es einfach geil, eine 3-Fragezeichen-Folge. Ja,
wie gesagt, war ja auch keine, die ich mir damals ausgesucht habe. Wie gesagt, die ersten habe ich ja geschenkt bekommen, da war die halt mit dabei. Und darum habe ich sie natürlich auch gehört. Und ich will jetzt noch nicht zum Fazit kommen. Sie ist ja gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Aber da kommen wir jetzt mal so Schritt für Schritt nochmal nachher dazu.
Der Klappentext. Zurzeit langweilen sich Justus, Bob und Peter ziemlich, doch im richtigen Moment verhilft ihnen Alfred Hitchcock zu einem interessanten Fall. Der sonst so sanfte Löwe George, Attraktion in Jim Halls Dschungelland, einem Tierpark für Touristen, ist in letzter Zeit so unruhig, besonders nachts. Und nicht nur George, sondern auch ein Gorilla und sogar ein schwarzer Panther streifen hier frei herum. Da kann einem schon mulmig werden. Wer könnte Interesse daran haben, wilde Tiere aus ihren Käfigen zu lassen? Und warum sind Eisenstäbe aus der Trödelhandlung von Justus Onkel auf einmal so gefragt? Was haben Diamanten mit der ganzen Geschichte zu tun? Außerdem müssen Justus, Bob und Peter noch so seltsame Typen wie Hank Murphy, Dobsy und Olsen auf die Schliche kommen und dabei geraten sie prompt in Lebensgefahr, denn mit wilden Tieren und Diamantenschmugglern ist nicht zu spaßen.
Kommen wir zu deiner Lieblingsrubrik, nämlich die Sprecher.
Ja.
Ja, das ist ja eigentlich ein Punkt, den ich mal ganz gerne außer Acht lasse.
Für mich eigentlich einer der wichtigsten Punkte immer.
Mhm. Ja. Ist auch richtig.
Über die drei Fragezeichen und Alfred Hitchcock brauchen wir natürlich nicht zu sprechen. Titus Jonas Hans Meinhardt, das ist ja noch die alte Version.
Dr. Beuermann, genau. Mhm.
Dann haben wir natürlich mal Mathilda Jonas, immer noch Karin Lieneweg, was ich eigentlich großartig finde, dass sie immer noch die drei Fragezeichen begleitet. Das ist schon was ganz Besonderes.
Ist, glaube ich, auch wirklich neben den Sprechern von den drei Fragezeichen die einzige, die von Anfang an dabei ist.
Großartig.
Alle also anderen,
wirklich.
Alle anderen sind schon tot.
Und auch wirklich, man, ich merke auch von der Stimme her wenig Veränderung. Also sie ist immer noch recht agil, wenn ich mir so die, zum Beispiel jetzt der 5. Advent nochmal in Erinnerung rufe, muss ich sagen, macht sie immer noch einen super Job. Eine der ersten Rollen, die auch auftaucht, gleich für mich eine mega bekannte Stimme, die sofort wieder gruselige Kindheitserinnerungen in mir auslöst, und zwar Reinhild Schneider. Die spricht hier in dem Fall die Sekretärin von Alfred Hitchcock, Miss Larsen, und spricht auch die Mina in der alten Europa-Horrorserie Dracula, König der Vampire. Mhm. Und da, das ist ein Hörspiel, was ich als Kind sehr gruselig fand, deswegen kriege ich immer so einen kleinen Vietnam-Flashback, wenn ich diese Stimme höre, weil die assoziiere ich immer mit dieser gruseligen Folge und dieser Gänsehaut, die ich damals auch hatte, ja. Dann haben wir hier Jim Hall gesprochen von Horst Stark, auch eine große Nummer im Hörspiel. Ich kenne ihn sehr gut aus eine Folge, die ich auch früher sehr oft gehört habe von den fünf Freunden, die fünf Freunde im Nebel. Da spricht da einen von diesen, ja, Zigeuneraufseher.
Oh, das ist aber interessant, dass du es erwähnst.
Ja.
Denn in der Vorrecherche hier, sein Neffe, der Mike Hall, wird ja gesprochen von Matthias Lorenz.
Diese Stimme, da wollte ich dich fragen, da hoffe ich, kannst du aufklären. Das ist eine Stimme, die mir sehr bekannt vorkommt. Diese ruhige, jugendliche Stimme habe ich auch schon mal irgendwo gehört, weil die sehr charakterlich ist.
Na, ich habe ein bisschen probiert, über den zu recherchieren, weil er macht in insgesamt zwei, drei Fragezeichen-Folgen mit. Mhm. Einmal in dieser und in der 23 des Aztekenschwert.
Aztekenschwert, ich wusste es.
Ja.
Da spricht da einen von diesen, von den Spaniern, ne?
Pico Alvarez.
Ja. Ja, genau. Verdammt.
Ist er halt ein paar Jahre schon älter. Mhm. Aber weil du es gerade sagst, wenn der Horst Stark bei Fünf Freunde im Nebel spricht, ich habe hier eine Seite auf, die heißt Die Hörspielforscher.
Ja.
Und da kann man auch immer gucken, wo Darsteller aus Hörspielen so alles mitgewirkt haben. Und bei Matthias Lorenz steht, insgesamt 30 Rollen in 29 Sprachaufnahmen auf 27 Erstveröffentlichungen in den Jahren 1974 bis 1981. Und da steht, halte ich fest, Fünf Freunde im Nebel von 1979. Was ja wieder darauf hindeutet, dass wahrscheinlich Matthias Lorenz und Horst Stark damals im Studio waren, ihre Rollen für dieses Hörspiel angesprochen haben und gleichzeitig nach dem Motto, war wohl Wochenendaufnahme und dann, so, jetzt sind wir fertig mit drei Fragezeichen, Cut, jetzt trinkt einen Kaffee und danach nehmen wir eure Parts für Fünf Freunde auf. Toll, ne?
Wirklich. Da hatte ich nicht in Erinnerung, weil da kann er zumindest, da spricht ja auch so ein kleiner Junge, er kann da nicht der kleine Junge sein, weil dafür ist er dann da schon zu alt gewesen.
Er spricht Willi, steht hier.
Willi, ja.
Bei Fünf Freunde. Was ich halt immer ein bisschen traurig finde, dass man bei manchmal nicht nachvollziehen kann, was aus denen geworden ist. Also würde mich jetzt wirklich interessieren, denn die Spur verliert sich im Internet. Lebt er noch? Warum hat er aufgehört zu sprechen? Ist ja manchmal so.
Warum hat er aufgehört zu sprechen?
Ja, so ein bisschen. Also, in Hörspielen. Ja. Also ich habe auch geguckt in der Synchronkartei, die letzte Aufnahme, also für irgendeine Serie oder irgendeinen Film hat er nochmal was gesprochen, 1993. Also eigentlich endet seine Spur nach meinen Recherchen im Jahre 1993. Und dann frage ich mich halt immer, ist der schon gestorben oder hat er halt gibt's ja manchmal so, dass Kinderdarsteller dann was komplett anderes machen. Bestes Beispiel, diese furchtbare TKKG-ZDF-Serie aus den Jahren 85, 87. Mhm. Bis auf...
Mit Fabian Harloff als Tarzan.
Richtig. Bis auf Fabian Harloff sind alle Darsteller, haben danach ihre Schauspielkarriere beendet.
Ja, und, genau. Auch Fabian Harloff hätte ich es nahegelegt, danach die Schauspielkarriere zu beenden. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine besondere Leistung ist er da jetzt auch nicht.
Das ist schon fies.
Also ich bin ja, es ist schon mies, aber es ist schon gut für Kinder. Ist es, man darf immer nicht vergessen, Leute, es ist alles für Kinder. Aber,
ja. Aber wie gesagt, es ist, vielleicht hat ja der Matthias Lorenz auch seine Schauspielkarriere oder Sprecherkarriere beendet und ist heute, weiß ich nicht, okay, wahrscheinlich ist jetzt auch um die 60, wenn er irgendwann in den 60er Jahren geboren ist.
Ja.
Also. Falls du das hier hörst, Matthias, melde dich doch mal.
Ein Interview, und, sind wir mal bereit?
Ja, ja. Und sag einfach, was ist aus dir geworden?
Ne? Hank Murphy habe ich hier noch, der wird gesprochen von Harald Pages. Ja. Den kenne ich sehr gut aus einer Folge, die ich natürlich viel gehört habe. Ich hatte ja fast alle Funkfüchse-Folgen. Terror im Jungdorf, da spricht er den Herrn Wuttke.
Und, das ist jetzt für dich interessant, weil es eigentlich alles, was du liebst, vereinigt. Einmal fünf Freunde. Mhm. Und den Namen Quentin, weil er, weil er spricht bei Fünf Freunde den Onkel Quentin. Ja, jedenfalls in den ersten Folgen.
Ich stelle mir auch immer vor, dass Quentin Tarantino wirklich der Onkel von denen ist. Ja, und in dem Felsenhaus auf der Felseninsel wohnt.
Ja, ganz bestimmt.
Und von da aus seine Filme noch nebenbei managt.
Auch traurig, Harald Pages hat jetzt auch, glaube ich, seit fast 20 Jahren nichts mehr gemacht, weil der wohl auch einen Schlaganfall hatte.
Okay, also ist natürlich traurig. Also mit dem Schlaganfall außer Frage. Man darf jetzt aber nicht vergessen, generell ist er jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, der muss da schon über 80 sein, oder?
Die sind ja alle so.
Also jeder, der hier erwachsen ist. Ich finde immer interessant, irgendeine Seite gibt es, da steht immer, in welchem Alter sie die Charakter besprochen haben.
Wie alt die, Hörspielland.de steht.
Genau, wie alt die da zu dem Zeitpunkt waren. Da denke ich immer, Mann, wenn die da schon 35 war, ja, dann Mensch, dann muss man wirklich gucken, ob die heute noch lebt, ja.
Also ich möchte ja immer so ein Saufspiel hier durchsetzen, aber wir sind ja ein Podcast, der mit Verantwortung umgehen muss.
Wir trinken ja auch gar keinen Alkohol.
Ja, auch und wir rufen auch nicht zum Alkoholkonsum hier aktiv auf. Nicht. Aber ich habe ja schon öfter mal vorgeschlagen, also zu Benjamin, dass wir müssen mal irgendwann so ein Saufspiel machen. Gerade Benjamin, der größte Alkoholiker.
Also er verliert dann wirklich. Wenn er dran ist, dann ist er wirklich echt am Arsch.
Das stimmt. Dass wir immer, wenn ein Sprecher einen Satz sagt oder seinen Einsatz hat, der aber schon verstorben ist, müssen wir einen trinken.
Dann sollten wir es schnell machen, weil sonst wird es wirklich
heftig. Und jetzt gucke ich mal hier, wer jetzt noch alles kommt. Also Peter Passetti ist tot, ja. Onkel Titus, der Sprecher, ist tot. Matthias Lorenz, Mike Hall, wissen wir nicht. Wir gehen mal davon aus, dass er noch lebt. So, Karl-Walter Dies spricht den Regisseur Eastland, ist definitiv tot.
Kennt man den noch von anderen Rollen? Also
er hat zum Beispiel in der glorreichen Europa-Hörspielserie Masters of the Universe hat er den Man-at-Arms gesprochen.
Das ist nicht so meins.
Ja. Übrigens, wenn ihr mal Lust habt, mich woanders zu hören und nicht hier mit diesem komischen Menschen da gegenüber, mit dem ich interagiere in einem Podcast. Ich war nämlich zu Gast in dem großartigen He-Mans Machtschädel-Podcast, Folge Nummer 22, Spider die Monsterspinne. Da geht's nämlich um diese Hörspielserie. Da war ich zu Gast, also hört doch mal rein.
Ja, hört doch unbedingt rein, ja.
Ich freue mich auf den Tag, wo du mal irgendwo ein. Deswegen, ich rufe jetzt alle.
Ich gehe nicht fremd, ich bleibe diesem Podcast hier treu.
Ja, das ist aber bescheuert, weil so machst du doch Werbung. Ja, okay. Es geht doch ums Vernetzen.
Hast du da auch Werbung für uns gemacht?
Natürlich. Oh, dann ist ja gut. Da steht sogar in der Beschreibung mit Thomas Freitag von Die Zentrale.
Okay.
Nee, aber du musst das so denken, vielleicht bist du irgendwann mal in einem Podcast zu Gast und so. Und dann hören das Leute, die.
Glaube ich nicht, nachdem du gerade so gute Werbung über mich gemacht hast.
Na, wer weiß. Es gibt auch Olli-Fans da draußen. So. Olli Schulz-Fans, Olli Kalkofe-Fans.
Ja, vielleicht verwechseln die mich mit Olli Schulz, aber ich lade mich dann ein, denken die, was bist du denn für ein Fettsack? Was willst du denn hier? Und sitzen sie auf jemanden?
Witzig. Ist egal, wir schweifen gerade extrem langweilig ab.
Wirklich, ich dachte eigentlich, dass wir in 35 Minuten eigentlich schon durch wären mit der Folge.
Du hast dich beschwert nach 7 Minuten Aufnahme irgendwie, was, wir sind heute
nein,
zu schnell?
Nein, es kam mir wirklich länger vor und es kommt mir
gut. Jetzt. Harald Pages lebt wohl noch, Andreas von der Meden, Morten leider tot, das wissen wir. Mhm. Und ob der Doc Dawson, Darsteller Wolfgang Jürgen, noch lebt, weiß ich auch nicht.
Ich kann mich gerade nicht an Dopsy erinnern, muss ich gestehen. Dopsy steht hier drin als Charakter, gesprochen von Joachim Wolf. Sag mal, ist Joachim Wolf nicht der
Gulliver.
Gulliver.
Okay. Ja, stimmt, der steht hier nämlich in dem Booklet nicht. Aber ja, es kommt noch ein weiterer Sprecher vor, da hast du recht. Der steht dann natürlich in deinem ausgedruckten Wikia-Faktum.
Nee, das ist diesmal von, steht gar nicht, wo habe ich das diesmal her? Ich gucke ja immer, ich google das ja immer und nehme dann immer so die erste Seite, die mir gefällt. Das Blöde ist, sie lassen sich immer total scheiße ausdrucken. Das ist dann immer ein Durcheinander. Ja,
ja, verstehe ich.
Aber ich sehe hier, deswegen mache ich mir immer Notizen.
Wer Dopsy ist, werde ich natürlich noch erklären, wenn wir an der Stelle.
Taucht da beim Hörspiel auf, ja?
Er taucht im Hörspiel auf.
Okay, dann habe ich wieder nicht aufmerksam genug zugehört.
Im Buch hat er natürlich eine längere Rolle.
Oh, wir hatten dir dein Herzchen ins Buch gemalt.
Ne,
und hast ihn dafür getötet.
Das ist auch witzig. Ich habe hier das Buch von dem Fall. Ich kann den Namen ja nicht sagen. Aber eine Jacqueline E. Punkt,
ja.
Klasse 7F, Samstag 8.30 Uhr. Und dann ist hier so ein gezeichnetes Herz drin.
Also sie hat wohl Samstag 8.30 Uhr irgendein Date gehabt.
Ja.
Steht da ein Jahr, steht da noch ein Datum drunter?
Also hier oben steht 0906, vielleicht September 2006 heißt das. Okay. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls die Vorbesitzerin von diesem Buch hat ein bisschen hier was reingemalt. Hier so ein lustiges.
Stehen da drei Namen drin?
Ja, also die muss noch sehr jung gewesen sein. Okay, ein Kind, hier steht dreimal die drei Fahrzeuge und der rasende Löwe. Dann hat sie irgendwas weggestrichen.
Ja, aber sie hat es so, das ist interessant, sie hat es so weggestrichen, es sollte nie wieder jemand lesen, was sie da weggestrichen hat. Weil das hat sie so dick weg. Kannst du das, wenn du es durch Licht hältst, irgendwie kannst du das lesen? Weil das ist interessant. Was hat sie da weggestrichen? Weil das sollte wirklich keiner mehr lesen.
Oh, das gucke ich mir nochmal an.
Das analysieren wir nochmal.
Und dann stehen hier halt die Namen Justus Jonas, Bob Endwehr und Peter Schorn. Also S-H-O-W-R-N.
Ja, sie hat sich geärgert, dass die im Buch falsch geschrieben sind.
Genau.
Sie hat die am Anfang nochmal richtig buchstabiert.
Ja. Nee, und irgendwann habe ich die mal, die hat uns, glaube ich, eine Hörerin zur Verfügung gestellt. Die hat uns ein paar alte Bücher zur Verfügung gestellt. Ob die jetzt auch von ihr sind oder ob sie die vielleicht auch irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft hat. Wir werden es nie erfahren. Jedenfalls.
Trotzdem sehr spannend.
Sehr spannend. Spannend ist auch jetzt der Einstieg in die Folge.
Die Folgenbesprechung.
Genau. Man hört nämlich Reinhard Schneider, wie gesagt, bekannt Dracula, König der Vampire, die hier die Mrs. Larsen spricht und den drei Detektiven mitteilt, dass sie erwartet werden.
So, stopp.
Ja?
Im Buch geht's wieder ein bisschen anders los. Mhm. Das erste Kapitel spielt noch auf dem Schrottplatz, denn was im Hörspiel fehlt, das wird ja nur im Nachhinein erzählt, dass die Detektive schwere Eisenstangen abgeladen haben, die Onkel Titus vorher günstig erworben hat. Mhm. Im Buch sind wir im ersten Kapitel dabei, wie diese Lieferung ankommt und dann natürlich die drei Detektive dazu bewegt werden, los, helft jetzt mit, alles abladen.
Das finde ich zum Beispiel sehr schade, weil das wäre doch so ein klassischer Einstieg, Trubel auf dem Schrottplatz, die kriegen eine Lieferung, was sie da runterladen müssen, die beschweren sich wieder darüber. Ich finde, das hätte man bei einer Folge, die hier nur 38 Minuten geht, hätte man das durchaus noch einbauen können. Ja, verstehe ich, sowas verstehe ich nicht.
Und da passt jetzt auch der Funfact, den du da auch zu stehen hast.
Ja.
Justus will eine Stange als Verriegelung innen an der Eingangstür zur Zentrale anbringen. Aus Gründen der Sicherheit, wie er sagt. Er mag nicht jedes Mal durch den Tunnel kriechen und schlägt vor, künftig die Türen zu benutzen. Denn schon in dieser Eingangsszene im Buch liegt da so ein Stab, der ein bisschen kürzer ist als alle anderen, und den nimmt er an sich. Und da fragen die auch so, was willst du machen? Naja, ich habe keinen Bock mehr, durch den Tunnel 2 zu kriechen. Lass uns doch irgendwie die Türen in Zukunft benutzen, weil er halt zu dick ist.
Ja, wie er empfindet. Aber der Tunnel soll doch eigentlich verhindern, dass man sieht, wo sich die Zentrale befindet. Und es ist doch nicht, hat doch nichts mit der Tür zu tun in dem Sinne.
Ja, er will das machen, dass sie eine Tür nutzen können, aber damit nicht Unbefugte die Zentrale betreten, dass man dann von innen die Tür verriegeln kann. Da nimmt er nämlich schon einen Eisenstab an sich. So. Und jetzt darfst du gerne weitermachen. Jetzt befinden wir uns nämlich im Büro von Alfred Hitchcock.
Genau, und er hat doch wohl wieder einen interessanten Fall für die drei Jungs. Sie nehmen Platz und Hitchcock kommt auch gleich zur Sache. Wie fühlt ihr euch eigentlich angesichts wilder Tiere? Schnitt, Peter sitzt schon im Bus nach Hause. Nein, sie sind natürlich interessiert und Bob fragt, warum fragen Sie, Sir? Er erzählt von einem Dschungelland, einem Wildpark und seinem Freund, dem Besitzer Jim Hall, der wohl ein Problem hat. Einer seiner Löwen, der öfter zu Filmaufnahmen eingesetzt wird, neigt wohl seit kurzem zu spontaner Raserei. Und hier sind wir auch tatsächlich schon beim Titel der Geschichte. Das finde ich ein bisschen, weil ich mir denke, aha, da ist ein rasender Löwe. Okay, jetzt haben wir die Geschichte. Ist auch selten, dass eigentlich der Titel sofort, ich möchte mal sagen, aufgelöst wird, in Anführungsstrichen.
Mhm.
Ja, gut, also er neigt zu Raserei und Wutausbrüchen, wo wir auch schon beim Titel wären.
Danke.
Ja, gerne.
Ich kann ja mal übernehmen. Was halt schön ist, haben wir auch schon öfter in diesem Podcast besprochen, wir beide sind ja große Peter Passetti-Fans, beziehungsweise Peter Passetti als Hitchcock. Mhm. Ne? Deswegen, und ich weiß nicht, ob es dir da so ähnlich ging, als Kind Klar, er war halt Hitchcock der Erzähler, aber ich habe mich immer gefreut, wenn Hitchcock auch persönlich in Erscheinung getreten ist.
Ja, diese Metaebene fanden wir halt immer toll. Ja. Und das ist für Kinder auch was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob du das warst, der das nicht so gut fand. Ich fand es ja auch immer gut, wenn er zu den Hörern gesprochen hat. Oder wie seht ihr das?
Das liebe ich, das hasst Benjamin.
Ach, Benjamin hasst er. Ja? Ich liebe das auch. Er sagt ja immer, man kommt dann immer raus. Überhaupt nicht, ja. Man wird dann noch erfasst richtig von dem Hörspiel.
Okay, gut, dass du es ansprichst, weil das wollte ich mir eigentlich für später aufheben. Aber von diesen ersten 15 Folgen, hier ist es ja noch auch in die Hörspiele teilweise eingearbeitet, dass diese Fingerzeige aus den Büchern, wenn dann Hitchcock zum Hörer, beziehungsweise in den Büchern natürlich zum Leser spricht, das kennst du ja, ne? Das ist ja dann immer dieses nachdenkliche Gesicht von Hitchcock, ne? Ich blätter das mal kurz durch, um dir das zu zeigen.
Ja, ich glaube, ich habe es schon mal gesehen. Ne? Genau,
hier, genau. Und dann immer hier, das ist ja eine deutsche Erfindung. Haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, dass im Original in den US-Büchern ist es nicht. Das hat sich die Übersetzerin Leonore Puschert einfallen lassen, dass sie so kleine Kommentare, die von Hitchcock stammen quasi, einfügt, wo sie so ein bisschen Tipps auf so clevere Art geschrieben an den Hörer beziehungsweise an den Leser richtet, in dem Fall, genau, damit du so einen kleinen Vorsprung vor den Detektiven hast.
Finde ich eine hübsche Idee, wirklich.
Ja,
also definitiv. Und auch in der Printversion finde ich das sehr an. Also ich glaube, als Leser würde mir das Spaß machen.
Und in den ersten 15 Hörspielen haben sie das auch für die Hörspiele noch übernommen, dass dann Hitchcock dann auch mal kurz, zum Beispiel das Gespensterschloss, da sagt er dann, glaube ich, Hitchcock, sagt Justus das nur, um seinen Freund Peter die Angst zu nehmen? Oder hat er aufgrund von welchen Erkenntnissen, die er gesammelt hat, eine Ahnung, weißt du? Wenn die da in diesem Gang sind und diese Nebelschwaden sind und Peter irgendwelche Gesichter sieht, ne? Und Angst hat, ne? Und das ist so ein Fingerzeig von Hitchcock, ist aber so eingearbeitet, dass halt der Erzähler Peter Pazetti das kurz aufgreift und dann wieder in die Erzählerrolle geht, ja? Und diese Folge hier ist die letzte, in der einer dieser Fingerzeige kommt.
Im Hörspiel habe ich diesen Fingerzeig jetzt aber nicht, also dieses Einbringen jetzt nicht so festgestellt.
Der kommt, darauf werde ich hinweisen.
Okay.
Ja? Es kommt noch einer und danach kommen diese Fingerzeige nicht mehr im Hörspiel vor.
Okay.
Sondern nur noch rein erzählerisch oder Hitchcock halt persönlich. Und darauf wollte ich nochmal hinaus. Ich habe mich, wie gesagt, immer gefreut, wenn sie Hitchcock persönlich begegnet sind und davon gibt es aber auch nicht
auch selten.
Selten.
Waren wirklich die ganz alten Folgen zweiter. Also ich weiß, in der Folge, denn war das in der Folge Gespensterschloss natürlich, treffen sie ihn persönlich.
Und ja, sie telefoniert mit ihnen.
Ach so, da telefonieren sie bloß?
Also im Buch ist ja der allererste Fall, in Buchform, ne, wo sie das Detektivunternehmen gründen. Da fahren sie ja sogar noch zu ihm und da kennt er sie ja noch nicht, da ist er noch sauer. Ja, was wollen die eigentlich von ihm? Und Justus imitiert ihn ja dann auch noch.
In Gefährliche Erbschaft telefonieren sie, glaube ich, auch nur kurz. Das ist auch sehr sauer. Eine der lustigsten Szenen in meinen Augen.
Ich kannte den Einladung ja kaum zum Kuckuck.
Und dann ruft er nochmal an. Verdammt nochmal. Die Folge müssen wir auch unbedingt noch besprechen.
Die machen
auch
wir mal.
Auch eine sehr gute Folge.
Ja, die kommt auch. Ich habe eine besondere Idee zu dieser Folge.
Ah, okay.
Ich sage mal so, es hat was mit auf der Bühne stehen zu tun.
mir wird gerade ganz kalt.
Okay. So, genau. Und wie gesagt, in den meisten Folgen, wenn sie ihn mal haben, oft haben sie nur an der Strippe.
Mhm.
Ja? Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich die Folge Der unheimliche Drache so toll finde, weil da sind sie ja bei ihm im Büro und gucken mit ihm zusammen diesen Drachenfilm, diesen Horrorfilm. Und da redet er auch irgendwie, er bedient ja den Projektor, was weiß ich und so alles. Ne? Jedenfalls, er ist hier, sind sie bei ihm und er sagt irgendwie, ich habe einen Freund, der ein Großwildtiergehege, einen richtigen Großwildpark führt, nämlich das sogenannte Dschungelland. Sagt euch das was?
Die Detektive sollen herausfinden, warum der Löwe halt so Raserei und so eine Wutausbrüche seit kurzem bekommt. Was ich sehr merkwürdig finde. Ich würde erstmal denken, ja, Mr. Hitchcock, interessant, aber sollte da nicht erstmal ein Tierarzt dran? Weil ich würde denken, erstmal der Löwe hat einfach psychologische Probleme. Hätte ich mich jetzt erstmal gewundert, warum wir als Detektive das annehmen sollen. Jetzt setzt natürlich auch der gute alte Peter ein. Wie nah müssen wir denn an das Tier heran? Und jetzt stelle ich mir so vor, wie Alfred Hitchcock sich so zurücklehnt. Naja, Junge, das wird von der Situation abhängen. Sagt die Mutter, als wenn er die drei Jungs den Löwen zum Fraß vorwirft. Anstatt er einfach sagt, na wahrscheinlich gar nicht. Es geht ja darum, warum er so nervös ist. Und ihr müsst ihn ja nicht dabei beobachten, wie er nervös wird oder so. Aber er sagt tatsächlich so, na, es wird die Situation zeigen, Junge. Ja, spätestens jetzt sitzt Peter im Bus nach Hause.
Mein kindliches Ich würde jetzt sagen, so wie ich die Folge damals gehört habe, ach wie toll, drei Jungen in meinem Alter oder ein bisschen älter zum damaligen Zeitpunkt, wer mit so einer Aufgabe betreut. Mein zynisches, verklärtes Erwachsenen-Ich sagt, ja, warum, Warum werden diese drei Mistbären gerade gekauft? Ne? Ja? Ja. So, und dass ich auch sage, irgendwie, was sollen die machen? Dann kommt der Löwe, hat schlechte Laune, hab's weg, weißt du? Ja?
Vor allem, da ist ein erwachsener, gestandener Mann, der hat ein Dschungelland, arbeitet mit Filmproduzenten zusammen, vermietet seine Tiere, Geschäftsmann durch und durch, hat ein Problem jetzt mit dem Löwen und dem gehen vielleicht Geschäfte
und durch. Ich schick euch mal drei Jungs raus. Na, noch besser, noch besser, pass auf. Wie du schon gesagt hast, eigentlich müsste sich ein Tierpsychologe darum kümmern. Nein, er ruft seinen Hollywood-Freund Alfred Hitchcock, den Erfolgsregisseur von Psycho, ruft er an und sagt, kein Problem, ich habe da drei Grünstäbe.
Ja, vor allem, er hat ja auch einen Tierarzt auf dem Gelände eigentlich. Den zu fragen, ja, wäre auch eine Idee, aber nee, frage ich mal erstmal einen Star-Regisseur.
Ja, aber das, wenn wir jetzt auf der Schiene landen, machen wir es kaputt, dann sind wir eklig, dann beschweren sich wieder Leute.
Ja, um Gottes Willen, nein, das ist,
ne? Wir Kinder. Deswegen, ich gehe jetzt wieder in das Alter zurück, wo ich es erstmal gehört habe, weiß nicht, 1989 oder so, wo ich denke, oh, es ist super. Und natürlich versteht.
Das ist natürlich super.
Und man versteht ja auch die Jungs, auch Bob hat ja, also eigentlich haben ja alle so ein bisschen.
Ich finde auch schön, wie Bob jetzt sagt, auf jeden Fall können sie ihrem Freund Mr. Hall ausrichten, dass der Löwe in Zukunft nicht mehr das einzige nervöse Wesen in seiner Nähe sein wird. Finde ich schön, wie er das so gesagt hat. Und somit sind wir auch aus der Szene raus.
Naja, es fehlt noch eine Sache, nämlich dass Alfred Hitchcock gesagt hat, der erste Detektiv noch was zu sagen. Und Justus war schon wieder so aufgeklärt, dass er sagt, es wäre nicht unklug, Mr. Hall zu bitten, dass er bei seinem Löwen ein gutes Wort für uns einlegt.
Ach so, genau, das sagt er.
Das sagt Justus. Ja. Und dann sagt Hitchcock so, das werde ich ihm ausrichten, Justus. Aber so auf so eine schöne, herzliche, belustigte Art.
Ja, nach dem Motto, ja klar, mache ich das, so Bengel.
Ja. Was ich ganz interessant finde, wir sollten jetzt mal so ein bisschen den Zeitfaktor, also nicht unseren Zeitfaktor.
Wir sollen uns beeilen.
Nein, von der Folge. Was ich ja eingangs gesagt habe, wir im ersten Buchkapitel, wenn sie die Stangen abladen, sagt auch Justus irgendwann, ja, Alfred Hitchcock hat gerade angerufen, wir sollen morgen früh bei ihm im Büro sein. Also, sie waren jetzt im Büro von Alfred Hitchcock. Jetzt sagt Hitchcock, der Erzähler, noch am gleichen Tage ließen sich die drei Detektive von Patrick, dem irischen Gehilfen von Titus Jonas, nach Chadwick zum Dschungelland fahren. Es heißt also, es ist jetzt vielleicht wirklich nur ein, zwei Stunden später. Übrigens, im Buch ist es Kenneth, der sie ins Dschungelland fährt. Ich weiß, das sind wieder so Fakten, die langweilen einen.
Nee, mich langweilt sowas nicht, weil ich mich bei sowas immer frage, warum musste man das ändern? Oder warum hat der sich gedacht, nee, Kenneth nehme ich nicht, ich nehme Patrick.
Weißt du, was ich glaube? Weil der Name Patrick schon geläufiger war als Kenneth.
Das kann tatsächlich sein.
Weil Patrick schon zu diesem Zeitpunkt schon öfter aufgetreten ist. Also zum Beispiel, ich sag nur, Steh Marie Hackfleisch, ne? Das ist ja zum Beispiel Patrick.
Übrigens sein skurrilster Auftritt, wie ich finde, weil danach ist er nicht wieder zu hören. Also das war wirklich cool.
Patrick ist auch derjenige im Unheimlichen Drachen, der die immer wieder da rausfährt.
Aber siehst du, dann sag doch nicht langweilig. Das ist doch schon wieder gut, dass wir das jetzt aufgeklärt haben, warum das so sein kann. Denn der Punkt ist tatsächlich interessant und ich glaube, damit hast du auch recht.
Ja, das kann natürlich sein, dass die Hörer schon damals eher den Namen Patrick im Ohr hatten und jetzt gesagt hat, hey, wer ist denn Kenneth? Obwohl ja immer gesagt wurde, die beiden irischen Helfer.
Ich fand's auch besser, weil mein Bruder heißt ja Patrick. Somit hatte ich den Namen auch geläufiger im Ohr als Kenneth.
Witzig, da hast du immer die Folge.
Ich hab immer gedacht, mein Bruder fährt jetzt zum Schrottplatz.
Das ist aber süß.
Ja, danke.
So, okay. Patrick lädt die drei Detektive vor den Toren vom Dschungelland ab. Peter ist natürlich mal wieder ein bisschen ängstlich und sagt irgendwie, da sollen wir jetzt rein, ja. Und Bob beschwichtigt, ach, ist doch alles ganz harmlos. In der Ferne trompetet ein Elefant, ja.
Genau, finde ich die, wie findest du hier so die Hintergrundkulisse von den Tieren?
Ich finde die gut.
Finde ich auch richtig gut, weil ich finde, man denkt, man ist wirklich so mitten in so einem riesen Wildpark oder von mir aus auch mitten in Afrika in dem Moment.
Oder im Neustädter Zoo.
Oder im Neustädter Zoo. Otto, wer sind denn diese drei Jungs? Was wollen die hier?
Und dann kommt der Erzähler von Benjamin Blümchen. Oh je.
Das war gerade der Erzähler von den. Achso, nee, der Erzähler, stimmt, der Erzähler. Entschuldigung.
Ja, wohl witzig. Das war jetzt. Übrigens, Edgar Ott, ein wirklich so toller Sprecher, der nicht nur Benjamin Blümchen gesprochen hat, sondern auch Balu den Bären und so weiter und so fort. Aber jetzt schweifen wir ab. Oder ich schweife.
Ich wollte noch wissen, was der Erzähler sagt.
Na, der sagt irgendwie, Benjamin, sei vorsichtig, die drei bringen nur Ärger. Ach nee, er hört mich ja nicht. Vor kurzem habe ich mir eine ganz alte Benjamin Blümchen-Folge angehört, die kannte ich noch nicht. Folge 16, glaube ich, Benjamin Blümchen träumt.
Oh, das fand ich als Kind immer sehr gruselige Folge. Mhm. Fand ich ein bisschen unheimlich. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er träumt. Ich weiß nur, dass diese ganze Atmosphäre und was die mit den Geräuschen, ich glaube, Benjamin halt auch die ganze Zeit, wenn er spricht.
Beide. Also er ist ja mit Otto im Traum und der Erzähler verlässt auch so, das ist ganz komisch, also die schlafen ein auf der Wiese und dann sagt der Erzähler, ich krabbel jetzt mal in Benjamins Ohr. Also Benjamin Blümchen, nicht unseren Benjamin.
Das ist schon unheimlich.
Ja.
Okay, jetzt wird's wirklich unheimlich.
Ja, also der Erzähler geht in das Ohr von Benjamin und sieht dann in seinem Kopf den Traum. Ja. Und dann geht er auch in den Traum hinein. Und dann betreten Benjamin und Otto das Elefantenland. Und es ist dann auch so hallig und so ganz komische, ja, so diffuse Geräusche, so ein bisschen Drogentrip-mäßig.
Es kann sein, dass ich die Folge gerade verwechsel mit der einen Folge, die so ähnlich ist, Benjamins Weihnachtstraum.
Die habe ich nie gehört.
Die ist auch ein bisschen unheimlich.
Ja.
Ja.
Okay, auf jeden Fall, Gott, wo waren wir denn jetzt? Naja, die gehen jetzt jedenfalls rein.
Ja, also es soll noch erwähnt sein, dass sie eigentlich von Mr. Hall abgeholt werden sollten.
Stimmt.
Und der ist nicht da. Und Peter entdeckt noch ein Schild, heute geschlossen. Und Justus, na, vielleicht finden ja Filmaufnahmen statt. Ja, und sie betreten dann das Gelände.
Richtig. Was mir hier wirklich zum ersten Mal jetzt aufgefallen ist, ich habe ja viel die alte Abmischung jetzt im Vorfeld gehört mit der Carsten-Bohn-Musik.
Die hast du mir zum Glück auch geschickt, da habe ich mir die auch angehört. Also habe ich auch die alte Abmischung gehört.
Das freut mich, hat dich bestimmt auch gefreut.
Ja, auf jeden Fall.
Sie kommen an so einen Wegweiser und da steht zum Beispiel Saloon und Westernstadt, glaube ich.
Ja, irgendwas mit Geisterstadt.
Geisterstadt.
Und, Saloon, das weiß ich auch nicht mehr genau, was auf dem Wegweiser stand. Auf jeden Fall was mit Geisterstadt auch.
Richtig, Wildwestsiedlung und Geisterstadt.
Genau.
Und dann gehen sie zu einem Haus. Im Buch wird später erklärt, das Haus, was da gleich am Eingang ist, ist nur so Kulisse für die Touristen und so.
Mhm.
Das Wohnhaus, in dem Hall und sein Neffe Mike wohnen, das ist ein bisschen weiter drin. Und wenn die an die Tür klopfen, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, spielt sowieso Saloon-Musik im Hintergrund. Habe ich nie gehört vorher.
Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen tatsächlich.
Ja, weil ich es aber auch über Kopfhörer gehört habe. Und ich habe es natürlich früher mal über meinen knarzigen Kassettenrekorder gehört.
Also was man nur weiß, wenn man das Buch gelesen hat, sie klopfen hier gerade an einer Kulisse.
So ungefähr. Okay. Das wissen sie aber hier noch nicht, ne?
Das weiß der Hörer, das erfährt der Hörer auch gar nicht, wenn er das Buch nicht kennt.
Weil
der
Hörer
erfährt das nicht.
Dann entdecken sie aber jemanden da ein bisschen im Gebüsch und Peter sagt auch, ach, seht mal da, gehen wir dem entgegen, das muss ja Mr. Hall sein. Und
obwohl sie noch nie gesehen haben, gehen die gleich davon aus, dass Mr. Hall ist.
Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber sie gehen ja davon aus, dass er sie abholen wollte und vielleicht hat er sich verspätet. Und das ist ja jetzt der Kniff. Sie gehen hin, sie sagen, hallo Mr. Hall und der Typ sagt so, ach ja, die drei Detektive. Ja, Miss Hitchcock hat uns geschickt. Ach, Hitchcock, ja, klar. Also wir erfahren ja gleich, dass es nicht Mr. Hall ist, aber anhand dieser Informationen, die sie mir schon vorspucken, kann er ja das annehmen.
Als Kind bin ich nicht drauf gekommen. Ich fand nur als Kind ein bisschen unheimlich, dass Justus erzählt natürlich von dem Problem, was ja Hitchcock berichtet hat, und seine Reaktion etwas merkwürdig, das hat er euch erzählt.
Da dachte ich so, hä? Ja, das stimmt, das ist ein bisschen dumm. Es kommt jetzt die obligatorische Karte mit Frage, was denn die Fragezeichen bedeuten. Auch was die alten Folgen natürlich immer sehr auszeichnet, kommt heute gar so gut wie gar nicht mehr vor. Ich glaube, ich habe mal eine neue Folge gehört, da hat mal wieder jemand gefragt und dann lachen sie auch und sagen, das hat uns schon ewig keiner mehr gefragt.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch mehr so ein, wie soll ich sagen, so ein Gimmick dann halt in den Folgen. Wenn die das jetzt mal wieder einbauen, ist es halt mal was Besonderes und so ein kleiner Wink auf die alten Folgen. Das ist jetzt kein, soll vielleicht Fanservice jetzt sein oder so, wenn die das jetzt machen.
Ja, aber ich sag mal, zu diesem Zeitpunkt der Serie ist es natürlich total legitim, dass immer wieder diese Frage aufkommt.
Ja.
Ich glaube, heute würde uns das auch so wie so ein Fremdkörper wieder vorkommen.
Ja.
Es sei denn, es ist gut gespielt und das ist es ja nicht mehr in den neuen Folgen, wenn wir mal ehrlich sind. Also, da sprechen jetzt wieder unsere zynisch-sarkastischen Ichs, ne?
Es war auch so schön, Oliver Rohrbecks alte Kinderstimme wieder zu hören, die ja wirklich. Ah, ich liebe diesen alten Kinderdetektiv.
Auch noch sehr verwandt zu den fünf Freunden, ne?
Ja.
Denn schon nächste Folge.
Wo er noch Dick gespielt hat, ne?
Nein, er ist Julian.
Julian.
Dick ist Oliver Mink, alias, oh Gott, wie heißt der? Marky Mark? Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg, stimmt.
Ja, das ist Oliver Mink. Mhm. Habe ich letztens übrigens auch einen Podcast gehört, wo Oliver Mink zu Gast war. Hart 4, für alle, die unter euch ein bisschen mehr über Synchronsprecher und Synchronstimmen hören möchten. Es gibt einen Podcast namens Hart 4. Da sind ganz viele bekannte Stimmen zu Gast. Unter anderem Oliver Mink, aber auch Jan Odel, der Sprecher von Will Smith. Dann der Sprecher von Luke Skywalker und so weiter und so fort. Mal ein kleiner Podcast-Tipp. Also sehr, sehr, auch kurzweilig. Geht eine Folge immer nur so um eine Stunde. Ja, jedenfalls.
Wie konnte ich denn jetzt Dick mit Julian verwechseln? Wie blöd,
ja, weil du dumm bist. Entschuldige bitte. Also das sage ich jetzt auch wieder on air, damit wir das nicht mal WhatsApp klären.
Ich habe dir gerade eine Nachricht geschrieben.
Weil auch damals, als wir für die Funkfüchse unsere Special-Folge aufgenommen haben.
Ja, das ist irgendwie, irgendwie, wenn die Mikrofone laufen, dann ist irgendwie so Pudding in meinem Kopf meistens. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Das sind so Sachen, da kannst du mich nachts eigentlich fragen, um 3 Uhr nachts, dann kann ich das richtig beantworten. Wenn ich hier sitze, rede ich manchmal total im Müll.
Ja. Es ist immer schwer, nicht beleidigend zu werden nach so einem Sätzen. Und
darum
dann wieder
sag ich ja schon alles. Also ich hoffe, dass du dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast.
Okay. Ja, ja, jedenfalls sagt jetzt Justus dem vermeintlichen Fred Hall auf den Kopf zu, ja, Mr. Hitchcock hat das erzählt, sie haben Sorge.
Dafür sagst du jetzt sowas wie Fred Hall, da muss ich jetzt auch mal drauf eingehen. Danke, ja, dass du mir das jetzt gegeben hast.
Wenn wir hier bei meinem TKKG-Podcast wären, wären jetzt meine drei Worte Pudding im Kopf.
Okay.
So, und der Hank sagt auch, das hat er euch erzählt. Ja, und Peter, er hat eigentlich nur erwähnt, ihr Löwe würde manchmal die Nerven verlieren. Na schön, wenn es euch recht ist, gehen wir mal hin, sehen ihn uns an. Und jetzt Justus, so leicht provokant, arrogant, dazu sind wir hergekommen.
Genau, weil ihm, glaube ich, er ist, glaube ich, ein bisschen genervt von ihm, weil er denkt, der stellt uns hierher und der tut er so, als wenn hier nichts wäre. Da kann ich ihn sogar nachvollziehen, das ist eine sehr, sehr realistische Reaktion. Und als Kind findet man noch diese Situation ein bisschen unheimlich. Man wird daherbestellt als Detektiv und auf einmal benimmt er sich so komisch, der Auftraggeber. Mhm. Weil als Kind, muss ich gestehen, glaube ich, hatte ich noch nicht den Riecher, um zu sagen, na, das ist doch bestimmt nicht Mr. Hall. Ja, weil warum sollte er denn darauf reagieren? Denn die haben ihn ja auch tatsächlich mit Mr. Hall angesprochen.
Im Buch ist natürlich die Stimmung ein bisschen mehr, da sind sie auch noch mehr verwundert. Und Justus ist dann auch stutzig und blickt auch die anderen an und denkt so, hä? Ist so ähnlich wie im Hörspiel hier, man merkt nur, dass sie ein bisschen verwirrter sind, ja. Und jetzt geht er mit den Jungen einen Dschungelpfad entlang. Im Endeffekt hört man auch im Hintergrund die ganze Zeit ein Gebrüll, ja. Man hört so ein Fauchen und so, typisch von einem Löwen. Und dann sagt er auch so, hört mal genau hin, findet ihr, das klingt nervös? Ha, bin gleich wieder da.
Also ich habe das hier im Wortlaut tatsächlich aufgeschrieben, das hört sich doch gar nicht so nervös an. Wartet hier kurz, ich bin gleich wieder da. Mhm. Und Peter, Mr. Hall, Sie können es doch hier nicht alleine. Aber es ist ja schon weg. Und Justus hat auch gleich das Gefühl, Mr. Hall wird wohl nicht wieder auftauchen.
Ja, jedenfalls sind die Detektive sehr verwirrt und unterhalten sich auch. Und Justus sagt jetzt auch, ich habe ein komisches Gefühl. Und Peter möchte auch wissen, was denn für ein Gefühl. Springt natürlich direkt drauf an, ängstlich, ne? Und Justus sagt klar und deutlich, ich glaube nicht, dass der wieder auftauchen wird.
Obwohl ich sagen muss, hier sticht tatsächlich, wir sind ein bisschen unfair, weil Peter sticht hier nicht als Angsthase heraus. Allen dreien ist in jeder Situation, die wir hier beschreiben, unwohl zumute. Auch in der Situation jetzt natürlich, wo sie da allein in diesem Dschungel stehen und sie wissen, dass der Löwe nicht weit weg ist.
Ja, Justus hat natürlich auch die Buchsen voll, das muss man auch sagen.
Tatsächlich, und es wird ja auch nicht versteckt oder so, da muss man sagen, da ist er tatsächlich auch so ein bisschen ängstlich, was auch die Situation gleich zeigt.
Würde mich auch ärgern, wenn es andersrum wäre.
Tatsächlich,
ja. Und jetzt der Unterschied zum Buch ist ein bisschen minimal. Jedenfalls sehen sie im Hörspiel jetzt schon im Gebüsch kurz den Löwen und sie wollen in einen Baum raufklettern. Mhm. Dann sagt aber einer von den Detektiven, nee, wartet, da kommt jemand. Und jetzt kommt besagter Mike Hall, der Neffe von Jim Hall. Im Buch ist es so, sie sehen, dass sich was im Gebüsch bewegt und dann klettern sie wirklich einen Baum hoch.
Ja.
Und dann kommt aber Mike aus dem Gebüsch und dann sprechen sie ihn an und er erschreckt sich und er hat ja diese Schreckschusspistole dabei und zielt auch auf die Jungen und sagt, wer seid ihr, was macht ihr hier? Und dann kommen sie wieder runter. Ja.
Finde ich auch schon wieder spannender. Warum hat man diese Sache so abgeschwächt im Hörspiel, ja. Vielleicht dachte man damals noch so, na, du kannst Kindern kein Hörspiel vorsetzen, wo sie hören, dass auf die drei Jungs mit einer Waffe gezielt wird.
Das kann sein, dass sie das rausnehmen wollten zum Entschärfen. Erinnere mich mal daran, zum Thema Waffe und Erschießen.
Mhm.
Es fehlt was ganz Krasses im Hörspiel.
Okay.
Kommen wir später zu.
Gespannt.
Jedenfalls unterhalten sie sich jetzt, er stellt sich halt als Mike Hall vor und sie sind halt froh, dass da jemand jetzt ist. Und dann erzählen sie, ja, dein Vater, der hat uns hier einfach allein gelassen, finden wir jetzt auch nicht so witzig, irgendwie seine Art von Humor. Und der versteht natürlich kein Wort und sagt irgendwie, also erstens, ich bin der Neffe von Jim Hall und zweitens, das kann gar nicht sein, ich war den ganzen Tag mit ihm zusammen und George, unser Löwe, ist verschwunden und wir suchen ihn die ganze Zeit, ne?
Und deswegen haben sie auch vergessen, dass die Detektive kommen wollten in der Eile und sie eigentlich abgeholt werden sollten.
Aber er sagt auch, vor George braucht ihr keine Angst zu haben. Er ist ganz zutraulich. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Löwe tritt dann doch aus dem Gebüsch hervor und hat auch so den Kopf gesenkt und wirkt sehr angriffslustig. Und der Mike probiert, ihn zu beruhigen. Aber die Detektive merken, irgendwas stimmt hier nicht. Der Löwe sieht immer noch angriffslustig aus. Der hört auch nicht auf diese beruhigenden Worte. Und dann stellt Justus fest, schaut mal da, der hat ja eine Verletzung am Bein.
Wir haben eine Kleinigkeit übersprungen, glaube ich, jetzt in dem Durcheinander, was, glaube ich, nicht so unwichtig ist. Denn bevor der Löwe, glaube ich, auftaucht, erzählen sie ja noch von dem merkwürdigen Aufeinandertreffen mit dem Onkel. Und dann sagt der Justus, naja, wir haben ihn als Mr. Hall angesprochen. Nee, Peter sagt das. Und er hat nichts dagegen gesagt. Er meinte, er hatte ein Messer und einen Lederhut auf. Und dann meinte er so, ach, das ist nicht mein Onkel, das ist Hank Murphy. Der war hier früher als Tierpfleger angestellt, und aber wegen Trunkenheit ist er wohl entlassen worden. Naja, aber was macht er denn noch hier? Keine Ahnung, vielleicht wollte er Unruhe stiften. Und jetzt kommt nämlich der Löwe, jetzt wird das Brüllen nämlich lauter, und George scheint tatsächlich etwas aufgebracht zu sein. Mike versucht ihn zu beruhigen, aber vergeblich. Justus bemerkt, dass der Löwe am linken Vorderbein verletzt ist. Nun ist Mike mit seinem Latein auch am Ende. Er hat zwar ein Gewehr, aber es ist eine Kleinkaliberwaffe, mit der er einem Löwen wohl nicht viel ausrichten kann. Und es wird nicht besser, als Mike sagt, jetzt hält er den Kopf geneigt. Das heißt, dass er uns angreifen will. Nichts hält ihn davon ab. Mhm. Da dachte ich auch so, alles klar, Ende der Geschichte.
Ja. Wird im Buch auch noch so ein bisschen erläutert, glaube ich. Da steht, ein verletztes Tier sieht sich immer in Gefahr und bedroht und wird angreifen. Weißt du? Ja,
und dann kommt der Pfiff und auf einmal Mr. Hall taucht auf.
Richtig, keine Bewegung, Kinder, ja. Und man hört auch die ganze Zeit immer dieses.
Und zielt auch mit einer Waffe um die. Keine Bewegung, Kinder.
Ja, ja, er ist der Retter in der letzten Sekunde, ne? Weil er redet jetzt auf George den Löwen ein und sagt irgendwie ganz ruhig, ja, ich merke, du bist verletzt. Komm, verbindet ihm dann quasi das verletzte Bein mit einem Tuch. Und dann beruhigt sich auch der Löwe wieder und ist dann lammfromm, kann man sagen. Und ich habe mir hier ein paar, es gibt auch so Fehlerseiten und so alles im Internet zu finden. Hier habe ich was gefunden, dass Bob sagt ja, der Löwe schnurrt wie eine Katze. Tatsache sei aber, dass Löwen das besondere Zungenbein fehle, um schnurren zu können. Anmerkung, das stimmt jedoch so nicht. Das Zungenbein von Großkatzen ist elastisch, daher können sie nur beim Ausatmen schnurren. Also ist es ihnen sehr wohl möglich zu schnurren.
Das ist witzig, Moment mal. Also einerseits, der eine weist auf einen Fehler in dem Hörspiel hin.
Genau.
Und der andere weist den Fehler auffinden, nenne ich mal einfach mal auf seinen Fehler hin. Und das lassen wir einfach mal so stehen.
Es steht hier, der Fehler ist nicht wirklich ein Fehler, ja. Und wenn man genau hinhört, das habe ich nämlich dann, habe ich schon das Gefühl, dass der Löwe nur beim Ausatmen schnurrt.
Aber da finde ich zum Beispiel, also selbst wenn es jetzt ein Fehler wäre, würde ich jetzt sagen, muss kein Fehler unbedingt sein, weil man spricht ja von Löwen auch immer gerne von Katzen. Und angenommen, Bob hört jetzt ein ruhigeres Brüllen, also ein so, dass er sich entspannt. Kann man doch trotzdem sagen, er schnurrt wie ein Kätzchen. Man sagt doch zum Auto auch schnurrt wie ein Kätzchen, obwohl ein Auto auch nicht schnurrt. Na, ist doch so.
Stimmt,
ein
Auto ist ja kein
Katze. Ist ja keine Katze. Keine Vollkommen Katze. Richtig, ja. Thomas.
Hat, nee, ja, aber, der hat bestimmt auch nicht dieses Zungenbein.
Aber ich sag mal, das hätte Bob durchaus umgangssprachlich sagen können, in dem Form, dass er sagt, denn der Löwe beruhigt sich jetzt wieder.
Richtig.
Ja. Von daher hätte ich das auch nicht als Fehler angesehen, aber witzig. Es kommt doch einer, der hat auch einen Fehler auf ihn, naja, aber das Zungenbein sitzt so und so.
Und dann schreibt der nächste, ich respektiere deine Meinung, aber sie ist falsch.
Das eskaliert.
Auf jeden Fall, jetzt hat sich ja die Situation entspannt. Justus stellt sich wieder vor, wir sind die drei
Detektive. Richtigen Mr. Hall.
Dem richtigen Mr. Hall. Mr. Hitchcock hat uns geschickt. Er erzählte uns, dass sie Schwierigkeiten mit einem Löwen haben. Das hören wir jetzt alle schon zum fünften Mal.
Ja, na, sie erzählen ihm aber auch noch von Hank Murphy, dass sie ihn da alleine mit dem Löwen gelassen haben. Und jetzt sagt Mr. Hall, was, das war denn aber seine letzte Untat.
Ja.
Ich meine, gefeuert hat er ihn ja schon. Was will er denn jetzt machen, ihn umbringen?
Na gut, aber das ist halt so, stell dir mal vor, in deiner Firma, jemand wird entlassen, weil er richtig Scheiße gebaut hat und hängt aber immer noch auf, weiß ich nicht, dem Pausenhof rum oder so, weißt du? Auf dem
Pausenhof. Was für eine Firma habe ich denn? Wo ist ein Pausenhof? Habe ich eine Schule, Thomas?
Naja, oder im Aufenthaltsraum, weißt du?
Ja, aber
das wirst du ja auch nicht wollen.
Das war dann seine letzte Untat.
Ja.
Wie will ich denn sicherstellen, dass es seine letzte Untat war? Weil gefeuert habe ich ihn.
Na gut, es klingt so, dass das, oho, aus dem mache ich Hackfleisch.
Ja, stimmt. Und da ist ja auch nichts draus geworden.
Ja, das stimmt. Ja, aber das sagt man ja so. Wenn er das getan hat, das war das letzte Mal. Und er sagt, ich bringe jetzt George zum Doc, der soll sich um ihn kümmern. Wir Jungs sehen uns später, dann erzähle ich euch alles in Ruhe. Es kommt Übergangsmusik, der Erzähler setzt wieder ein und sagt, dass Jim Hall den Löwen in das richtige Wohnhaus brachte. Also er sagt nicht das richtige Wohnhaus, aber ich habe ja schon erzählt mit der Fassade, bla bla. Das etwa 500 Meter weit entfernt war. Und von dort aus rief er den Doc Dawson, den Tierarzt, an. Der wird nochmal wichtig.
Ja.
Und als er wieder zu seinem Neffen Mike auf die Veranda oder Terrasse raustritt, nähert sich ein Auto. Was wir, glaube ich, nicht gesagt haben, das kommt jetzt nämlich raus, George soll in einem Film mitspielen. Denn auf dem Gelände von dem Dschungelland werden gerade Dreharbeiten vollzogen.
Ich glaube, das wird im Hörspiel auch gar nicht so genau thematisiert, oder? Das kann dem Hörer entgehen, oder? Oder ist das eine Information, die du aus dem Buch hast, oder kommt es tatsächlich auch im Hörspiel vor?
Na gut, es wird jetzt ganz klar, weil nämlich...
Ja klar, spätestens jetzt. Genau. Jetzt ist es in Ordnung. Aber vorher weiß man davon, glaube ich, noch gar nicht so genau. Weil ich war tatsächlich jetzt als Hörer noch mal so ein bisschen überrascht. Weil, also sagen wir mal so, der Filmproduzent kommt jetzt angerannt, Mr. Eastland, der etwas aufgebracht ist, da sein Hauptdarsteller wohl von einem Löwen angegriffen wurde.
Ich zitiere jetzt noch mal Alfred Hitchcock aus der Anfangsszene.
Ja.
Einer seiner Löwen, also von Jim Hall, scheint hin und wieder Anfälle von Raserei zu bekommen. Er ist ein Löwe, der, na gut, öfter bei mal für Filmarbeiten mitwirkt.
Das heißt aber nicht, dass er gerade in einem Arrangement ist.
Das stimmt.
Wird hier nicht gesagt.
Das wird jetzt aber geklärt. Mhm. Im Buch steht auch übrigens, dass George wirklich wie so ein Hauptdarsteller gelistet ist. Der kriegt irgendwie $500 Tagesgage. Das können wir jetzt auch mal vorwegnehmen. Wichtig ist jedenfalls, dass der Jim Hall quasi das gesamte Gelände an die Filmproduktion vermietet hat.
Ja, und praktisch sogar verpfändet hat, möchte man fast sagen, weil, beziehungsweise hat er das doch irgendwie als Sicherheit, weil wenn da jetzt irgendwas mit den Filmaufnahmen schief geht, deswegen ist die Situation ja auch gerade ein bisschen brisant, weil der Produzent klagt ja an, dass einer seiner, oder sein Hauptdarsteller von dem Löwen.
Rock Randall, ein toller Name.
Rock Randall. Den Namen habe ich hier in keiner Silbe erwähnt. Immer wieder, wenn der auftauchte, dachte ich so, ich werde jetzt nicht zurückspulen, weil wie hieß der jetzt nochmal?
Ich finde, Rock Randall klingt der Name wie von einem Porno. Darsteller.
Rock Randall.
Ja?
The Rock.
Genau. Ja, der Mr. Eastland, der Regisseur, ist sehr aufgebracht und sagt irgendwie, ich bestehe auf die Erfüllung unseres Vertrages und Sie haben mir zugesichert, dass hier auf dem Gelände kein meiner Mitarbeiter von meinem Stab was passiert. Und jetzt ist meinem Hauptdarsteller was passiert. Der sieht ja aus wie hingekackt und hingeschissen. Ne?
Auf jeden Fall hat er auch gesagt, dass er fast zerrissen wurde
genau,
von dem Löwen.
Von dem Löwen. Und dann sagt aber auch der Hall, ja, das ist so möglich. Ne? Und dann sagt Ethan, das werden sie mir schon glauben. Und er will ihn halt auch, was jetzt gleich rauskommt, er drängt ihn dazu, sie kommen jetzt mit und sehen ihn an. Bevor das aber passiert, tritt Doc Dawson auf. Der fährt jetzt mit seinem Transporter vor und steigt aus und sagt dann auch, ich bin so schnell gekommen wie möglich, ist George schwer verletzt. Bei dem Konsum des Buches ist mir jetzt aufgefallen, dass der, wie er im Hörspiel der Doc Dawson geschildert wird, der kommt nicht so wirklich aus sich raus. Der hat schon so immer so...
So leicht introvertiert ist er so ein bisschen so. Aber so eine Leute kommen mir immer recht intelligent vor. Also so eine Leute, überhaupt nicht unsympathisch, finde ich ihn. Ja, also klingt für mich sehr vertrauensvoll, muss ich sogar sagen, wie der Doc Dawson hier im Hörspiel auftritt.
Aber auch gutmütig.
Gutmütig, so ein bisschen vertrauensvoll.
So leicht, aber auch leicht lethargisch, also immer so die gleiche Stimmfarbe, kommt nicht so wirklich aus sich raus. Ich möchte nur mal ganz kurz einbringen, wie er im Buch geschildert wird. Ja. Ja? Er war groß und hager. Unter seinem ergrauten Schnurrbart ragte ein kalter Zigarrenstummel hervor. Mit langen Schritten eilte er auf die Gruppe zu, eine schwarzlederne Arzttasche am Arm. Im Hörspiel wird gesagt, irgendwie, pass auf, George ist verletzt, er guckt sich das an. Man sagt, also ich glaube, Mike sagt auch so, es sieht aus wie eine Wunde, die ihm auch beigebracht wurde, wie so ein Messerschnitt. Und dann sagt halt auch der Doc, ja, ich muss ihn verarzten. Und Jim sagt dann auch, dann nimm ihn ruhig mit und so in deine Arztpraxis. Im Buch ist es so, da will er den auf seinen Transporter jetzt nehmen, den Löwen. Und der Eastland kriegt es mit. Und George ist ja ein Hauptdarsteller in seinem Film, ne? Und der sagt dann auch so, wo nehmen sie jetzt den Löwen mit? Der muss morgen für die Dreharbeiten parat sein, ne? Und jetzt nur mal ganz schön, wie Doc Dawson auch hier rüberkommt im Buch. Er blieb stehen, zündete seinen Zigarrenstummel an und blies Eastland den Rauch ins Gesicht. Der Löwe kann dann arbeiten, wenn ich es bestimme. Vielleicht ist es mit seinem Bein morgen früh besser, vielleicht auch nicht. Ich bin für Georges Wohlbefinden verantwortlich. Ihr blöder Film kümmert mich einen feuchten Dreck. Und jetzt gehen Sie mir aus dem Weg, Mister, oder ich trete Ihnen auf die Zehen.
Auch wieder eine Sache, weil da komme ich nachher zum Fazit zu, die das Hörspiel definitiv noch ein bisschen gewürzt hätte, wo ich sage, Mensch, ist eine Sache, die fehlt. Der Charakter ist für einen, ich greife nicht vor, wenn ich sage, es ist halt der Bösewicht in diesem Fall, viel zu langweilig in dem Fall.
Der hat zu wenig Facetten.
Facetten.
Ja,
ja, ist
das stimmt schon.
Er ist so wie so eine belanglose Nebenfigur taucht er hier auf.
Du wirst dich noch wundern, was noch alles fehlt, mein Lieber. Du wirst dich noch wundern.
Bin gespannt.
Ja.
Auf jeden Fall kümmert er sich um George. Währenddessen, wie du schon gesagt hast, besteht Eastland darauf, dass Hall sich den verletzten Darsteller ansieht, damit er ihm glaubt. Er fährt mit Eastland mit, Justus, das hat ein böses Nachspiel, wenn das stimmt. Und Mike gleich total aufgebracht, wenn was stimmt. Was mein Onkel sagt oder dieser Eastland? Justus, naja, macht sich halt Sorgen um seinen Film. Mike entschuldigt sich bei Justus und erklärt, dass ihm das alles sehr wichtig sei.
Pass auf.
Ja?
Und da habe ich mir jetzt vorgestellt, wie das wäre. Ich bin jetzt Mike und du bist Justus. Weil er sagt, wenn was stimmt, ne? Und Justus sagt ja dann so ganz mild irgendwie, naja, er macht sich ja nur Sorgen. Und dann sagt Mike, entschuldige bitte, ich wollte dich nicht anfahren, ich bin so aufgeregt. Du würdest als Justus dann sagen, hast du aber! Hast du aber,
du kriegst, wir würden es über WhatsApp aussagen. Genau.
Du würdest nicht mal sagen, wie, ja, alles klar, ich verstehe, du bist erregt, du würdest sagen, du hast mich jetzt aber angefahren, du Arschloch. Ja. Ganz wichtig, denn jetzt wird ja auch gesagt, dass Mike hat eigentlich nur noch zwei lebende Anverwandte. Einmal seinen Onkel Jim und einmal seinen Onkel Cal. Der ist nämlich Großwildjäger und Naturforscher in Afrika.
Genau, und das ist. Seine Eltern sind nämlich auch bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Und dann haben so Justus und er so Ghetto-Faust gemacht.
Genau, Ghetto-Faust. Deswegen wohnt er halt bei Jim und teilt damit fast das gleiche Schicksal wie Justus, der jetzt nicht bei Jim wohnt, sondern bei Tante Mathilda.
Witzig, Justus wohnt auch bei Jim.
Aber Autounfall ist ja eigentlich auch klar bei Justus Jonas. Ne? Das war ja nur in dem Film anders dargestellt.
Das war in den ersten Folgen schon ein Autounfall. Das wurde dann später von André Marx ein bisschen umgeschrieben in einem Flugzeugabsturz. Mhm.
Genau, dann hat er halt diesen in Afrika lebenden anderen Onkel noch. Klingt übrigens auch so, weil er ja so, weil so gesagt wird, naja, der versorgt meinen Onkel hier mit Tieren aus Afrika. Das klingt auch schon so wie zwielichtiges Geschäft irgendwie so. Ja, man schickt, oh ja, ich schicke dir hier so ein paar Tiere, weil ich habe Vetternwirtschaft und kriegen wir schon hin.
Vielleicht wichtig für den weiteren Verlauf dieses Hörspiels, um so ein bisschen die Hintergründe besser zu verstehen. Jim Hall hat ja den Löwen George vor ein paar Jahren persönlich in Afrika aufgezogen. Und George ist seit circa einem halben Jahr im Wildpark. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber wenn ich das richtig gedeutet habe, kann auch der Autounfall von den Eltern von Mike noch nicht so lange her sein, weil die wie so eine Art WG wohnen. George ist ja wie so ein aufgezogenes Kind für den Jim. Und der lebt bei denen mit im Haus.
Genau, also, das wird nachher auch wichtig, das erfahren wir nachher nochmal extra. Ja.
Um George auch Vertrauen entgegenzubringen, hat er ihm ja auch seinen Käfig entsorgt und ihm gezeigt, du wohnst jetzt hier mit mir zusammen in diesem Haus, mit dem Mike zusammen. Also es ist wirklich wie so eine Art Männer-WG.
Du meinst, das hat er getan? Also dass er den Käfig entsorgt, das wird nachher nochmal ein Thema.
Ja.
Ich finde es generell merkwürdig, dass er den Käfig entsorgt, obwohl er einen Wildtierpark besitzt. Also selbst wenn er den Käfig für George nicht mehr braucht, Käfige werden da, glaube ich, immer gebraucht und den würde ich dann einlagern und nicht entsorgen.
Es wird im Buch aber erklärt, dass der Käfig wohl in einem sehr desolaten Zustand war.
Ach so, okay, gut, dann macht es Sinn. Es wird halt hier nicht erklärt, aber
das wird sowieso alles noch eine Auflösung wichtig, warum welcher Käfig wieso irgendwo hingebracht wurde.
Okay, auf jeden Fall ist Mike deswegen so extrem aufgebracht, weil sollte das mit dem Darsteller stimmen, wird es recht teuer, weil er hat, wie gesagt, so seinen halben Tier oder seinen ganzen Tierpark dafür verpfändet und wenn das stimmt, würde er vertraglich alles verlieren.
Mhm.
Also Jim Hall.
Aber du hast ja nur vorhin gesagt, dass das der Jim ja auch das Land quasi als Sicherheit gewährleistet. Ne? Er könnte alles verlieren.
Wir sind jetzt eigentlich da, wo sie sich zurück zum Schrottplatz
bewegen. Genau, es geht aber halt darum, dass Jim Hall könnte alles verlieren. Er könnte aber auch eine gute Stange Geld machen, wenn der Film Erfolg wird. Und jetzt geht es zurück zum Schrottplatz. Wird auch vom Erzähler gesagt, es ist immer noch früher Nachmittag.
Mhm.
Wieder der Hinweis darauf.
Die waren sehr früh bei Hitchcock im Büro. Die waren
vor ein paar Stunden bei Hitchcock, jetzt wurden sie fast von einem Löwen aufgegessen, ja. Jetzt sind sie auf dem Schrottplatz.
Ein anstrengender Tag für unsere drei Helden.
Und hier wäre vielleicht auch schön gewesen, wenn wir diese Szene gehabt hätten, wo sie die Stangen von dem Laster abgeräumt haben, die ja im Buch ist, weil Justus nämlich jetzt entgeistert sagt, sie sind weg. Was ist weg? Na, die Stangen, der ganze Stapel, den wir gestern früh vom Lastwagen abgeladen haben, alles weg.
Genau, da wäre man als Hörer schon abgeholt zu eigentlich. Ja. Aber hier, es wird zwar erklärt, keine Frage, und als Hörer kann man natürlich auch sagen, na gut, da waren halt Stangen. Aber ich verstehe nicht, dieser Einstieg mit der Lieferung der Stangen wäre doch ein Top-Beginn für diese Folge gewesen.
Show, don't tell. So wird es ja halt nur nacherzählt.
Ja.
Ich weiß, du bist schon ganz ungeduldig. Lass mich darauf hinarbeiten mit meiner Moderation jetzt. Ne? Es kommt noch mal ganz kurz zum kleinen Intermezzo mit Tante Mathilda. Denn die kommt jetzt dazu. Bob sagt schon, ach, da kommt Tante Mathilda. Wir haben jetzt schon wieder ein bisschen Arbeit. Und dann sagt sie auch, sag mal, wo wart ihr eigentlich? Hier war ein Kunde, der hat all die Eisenstangen gekauft. Es war keiner weit und breit da, der hätte beim Aufladen helfen können. Und Justus so, es tut mir leid. Und dann sagt sie halt, ich gehe jetzt einkaufen. Patrick fährt mich. Und du bleibst jetzt hier, weil Onkel Titus ist auch unterwegs zu dem Zeitpunkt. Du verwaltest jetzt quasi unser Geschäft.
Er macht ja auch nicht zum ersten Mal, nehme ich an.
Richtig. Jetzt kommt wirklich einer der erinnerungswürdigsten und besten Szenen aus der gesamten Serie.
Wir haben es auch schon einige Male zitiert tatsächlich, obwohl richtig. Wahrscheinlich manche, die die Folge jetzt noch nicht kannten, gar nicht wussten, was sie mit dem Begriff anfangen soll.
Genau. Ja. Also ich glaube, wir beide sind uns da sehr einig. Was jetzt folgt, ist wirklich denkwürdig.
Ja.
Ja? Es geht damit los. Wir sind halt jetzt auf dem Schrottplatz. Justus ist verantwortlich. Die beiden anderen sind noch dabei. Es fährt ein Auto auf den Schrottplatz und es steigt ein Mann aus. Und das Erste, was halt Bob sagt, als der Mann aussteigt, ist: Sieh dir den an!
Der hat ja ein richtiges Nussknackergesicht.
Und Justus noch:
Psst, ich meine, es ist ein Kunde. Ja, ist ja gut.
Und da kommt halt wirklich so ein schon selbstgefälliger, arroganter, von sich selbst überzeugter Mann an, ne?
Und ich finde aber witzig, so der Autor, der sich so ausdenkt, wie stelle ich jetzt, wie rücke ich diesen Mann für den Hörer oder Leser in so ein zwielichtiges Licht, ja? Man muss optisch da schon mal irgendwas Auffälliges schon mal betonen. Lass ihn doch einfach wie Nussknacker-Gesicht aussehen.
Ja. Vor allem Nussknacker-Gesicht.
Also ich finde das sehr kreativ, man hätte ja so, weißt du, sonst so klassisch hätte man gesagt, oh, der sieht ja finster aus, hat Narben im Gesicht oder keine Ahnung was, ja, hier so, der sieht aus wie ein Nussknacker.
Ja. Wobei ich nicht weiß, was sie im Original sagen. Das könnte ich jetzt noch mal kurz live recherchieren.
Weihnachtsherz natürlich wieder ein bisschen höher schlägt. Aber guck mal bitte, was sie im Original sagen. Das würde mich auch interessieren.
Ja, ich mache das nebenbei. Jedenfalls kommt dieser Mann an.
Guten Tag. Ich suche Eisenstäbe. Wo finde ich denn hier was?
Auch wieder komisch. Das ist wieder so eine typische Drei-Fragezeichen-Zufallskette, die jetzt beginnt. Ja.
Justus erklärt, dass sie gerade alle verkauft haben. Was? Wann?
Wann an war wen? Das?
Damit kann Justus nicht dienen, denn sie führen nur Buch darüber, von wem sie etwas kaufen, aber nicht an wen sie etwas verkaufen. Wird in dieser Folge so nicht gesagt. Ich habe mir trotzdem notiert, weil in irgendeiner Folge wird das auch mal zusammengesagt. Aber Justus bietet an, zu helfen, eventuell einen Ersatz zu finden. Ersatz will ich nicht. Jetzt bemerkt der Kunde ein paar Tierkäfige und daneben ein paar Stangen. Aber genau die will ich haben. Wie viel? $1,000.
$1,000? Willst du mich wohl zum Narren halten?
Und damit nicht genug. Der Kunde hält das natürlich für einen Witz, was Justus nicht davon abhält, hinzuzufügen. Das ist der Preis pro Stück, also pro Käfig. Also 4.000 für alle zusammen.
Und hier ist er noch relativ gefasst und sagt, bedauere, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Stapft von dann. Die anderen beiden, Peter und Bob, sind fassungslos und sagen zusammen, spinnst du? $1,000 für so einen schäbigen Käfig? Und Justus so auch so die ganze Zeit ein bisschen kleinlaut, aber halt schon so, ja, ich glaube, das war jetzt nicht im Ansinnen von Titus, aber ja, mir schmeckt dieser Mensch nicht. Und in dem Moment hört man schon das Auto von Onkel Titus im Hintergrund. Und dann sagt Peter, naja.
Finde ich gut. Ja,
genau, schauen wir noch mal, ob es deinem Onkel schmeckt, dass du ein Geschäft quasi durch die Lappen hast gehen
lassen. Jetzt müsste sich Peter hinsetzen und einfach nur so zugucken, genau, wie er ihm das sagt.
Genau, warte, ich hol mir Popcorn. Ne? Und, dann kommt Onkel Titus und sagt dann auch so, na Jungs, sag mal, hat es euch die Ernte verhagelt? Warum zieht ihr so eine Gesichter? Und dann, ja, da war ein Kunde, der hat sich für die Käfige interessiert. Ja und? Was hast du denn gesagt? Und so, naja, ich habe gesagt, dass wir die das nicht einfach so verkaufen, dass wir die Stangen brauchen, die Käfige wieder in Stand zu setzen. Fun Fact, in seinen Jugendjahren war nämlich Onkel Titus selber beim Zirkus.
Ja? Das wird tatsächlich so nicht erklärt, aber Nein. Es wird nachher seine Verbundenheit zum Zirkus wird nachher zwar beschrieben, richtig, aber nicht warum.
Ja, aber in den Büchern kommt das, gerade in den alten Büchern wird sehr oft gesagt, dass er früher beim Zirkus gearbeitet hat in seinen Jugendjahren und dann sagt er halt auch so, naja, wir wollten es halt in den Zirkus weiterverkaufen, wenn wir die Käfige wieder instand setzen. Und dann, ja, das verstehe ich ja alles, aber was hast du denn gewollt von dem? $1,000 Stück und wirklich so, $1,000?
Und noch während Justus erklärt, kommt Nussknacker zurück, der wohl gesehen haben muss, dass jetzt der Chef da ist.
Ja, finde ich auch witzig. Der ist vor 30 Sekunden weggefahren und hat so einen U-Turn gemacht. Ne?
Oh, da fahr ich mal hin. Naja, vielleicht hat er wirklich gesehen, dass Titus mit einem Auto, mit einem Schriftzug oder sowas auf dem Hof gefahren dachte, naja, jetzt ist der Chef da. Er stellt sich Titus Jonas als Olsen vor. Einen schönen Stellvertreter haben sie da.
Wunderbar geschauspielert, wirklich. Ja.
Wollte mich beim Kauf dieser Stäbe übers Ohr hauen.
Und Titus sagt, das tut mir leid. Also, und dann, wusste ich doch, dass sie das leid tut.
Erstmal erklärt er ja, dass sie die Stäbe wirklich zum Reparieren der Käfige brauchen und sie nur in Verbindung mit den Käfigen auch zu haben sind. Na gut, aber wissen Sie, was der Knabe hier für die Käfige haben wollte? $4,000. Jetzt lachen beide. Und beide so, naja gut.
Er ist so jung, da hat er sich verrechnet, sagt Onkel Titus. Und der Nussknacker so, sehen Sie?
Das ist mir doch.
Ja? Genau. Und dann, also hier $20, sind wir uns einig. Naja, der Preis beträgt $6,000, das macht $1,500 das Stück. Und jetzt wirklich mein Liebling.
Ja.
Na, dann lassen wir es.
Vor allem, lassen wir es. Wiedersehen. Ende. Also ich finde das Ende dieser Verhandlung nicht so gut, aber bis hierhin alles super.
Doch, das ist gerade...
Dass er einfach nur sagt, na lass... Oder er denkt hier nur Verrückte hier.
Ja, genau, er denkt so, man wollte mich verarschen. So, na, dann lassen wir es. Wiedersehen, ne? Noch so ein bisschen das Gesicht und die Höflichkeit bewahren. Und dann, weißt du, und ich meine, sie sind ja so anständig und warten noch, bis er in sein Auto steigt.
Ja.
Und dann lachen sie alle. Das war große Klasse, Onkel Titus. Und Onkel Titus sagt...
Oh, jetzt bin ich...
Sag, willst du mich verarschen? Was war's?
Warte mal. Also, jetzt lese ich mal ganz kurz, was ich hier geschrieben habe. Das amüsiert natürlich auch die Jungs. Justus erklärt, dass Titus die Käfige an den Zirkus verkauft, ist eine Herzenssache und ihm wichtiger als der Profit. Das sagen wir dir eigentlich mal kurz. Was habe ich denn jetzt für einen Dialog vergessen?
Naja,
für ein Zitat vergessen?
Justus sagt, nachdem Nussknacker vom Gelände fährt, das war große Klasse, Onkel Titus. Und Titus sagt, so ein Nussknacker.
Ah, echt? Das habe ich,
Habe ich extra dir überlassen.
Mann, ich danke dir dafür. Ja.
Klär mal bei WhatsApp.
Und tut mir leid, dass ich das jetzt versaut habe. So ein Nussknacker.
Okay. Und es wird abgerundet, indem Peter sagt irgendwie so, und ich habe schon gedacht, du spinnst, ne? Und dann sagt Justus so, gönnerhaft, es sei dir verziehen. Aber Onkel Titus hatte schon immer ein Faible für den Zirkus. Und der hat das ja auch gemerkt, dass der Typ ein Unsympath ist.
Genau, erstens das. Und ich glaube, er vertraut da auch seinem Neffen, der Detektiv und seinem Gespür, ja. Dass wenn sowas ist, na, vertraue ich ihm mal. Ja, auch wenn er die Käfige nachher trotzdem weghaut.
Aber da kommen wir später noch. Und da muss ich aber auch zu sagen, ich fand als Kind diese Szene schon glorreich.
Also großartig mit dem Nussknacker ist ja schon mal.
Ja, also das war auch ich finde, die funktioniert auch isoliert. Also die kannst du auch jemanden vorspielen, ohne dass er drei Fragezeichen kennt.
Genau, nur diese Szene. Und ich finde, diese Szene könnte auch jedes Jahr wie Dinner for One als Silvester-Special immer im ersten, in den ersten Programmen laufen.
Und das finde ich gerade, wenn man das als Kind hört, eigentlich toll, dass der Erwachsene
dann auch sagt, so ein Nussknacker.
Ja, fand ich immer super. Eigentlich können wir jetzt auch wieder hinterfragen, so, warum sind die so scheiße zu dem und so alles, ne?
Ich sag dir auch, das würde man heute so nicht mehr schreiben, mit diesem Optischen, sich aufs Optische beziehen und ihn über das Optische lustig machen. Was geht heute alles nicht mehr, glaube ich.
Das stimmt. Im Buch ist es ein bisschen anders, da ist so Onkel Titus, der raucht ja Pfeife in den Büchern, ne? Das kommt ja auch in den Hörspielen nie vor. Und da steht er dem so gegenüber, guckt den so ganz regungslos an und wippt so mit den Füßen so hoch, so vor und zurück und dann so, ja, $6,000. Und pafft so an seiner Pfeife.
Okay, mit der Pfeife kann ich dann verstehen, dass er denkt, okay, nur Verrückte, ich gehe lieber, das hat keinen Sinn. Was ich aber nicht verstehe, dürfen wir hier spoilern oder...
Haben wir doch schon.
Okay. Er ist ja, der Olsen ist ja eigentlich Zollbeamter und er ist ja eigentlich an einem Fall dran. Ja. Hätte er die nicht einfach beschlagnahmen können?
Nee, er will ja die Tarnung wahren. Also das ist ja schon, im Prinzip, warum soll er sich denn den offenbaren? Er weiß ja, dass er...
Weil die Gefahr besteht, dass das wichtigste Beweismittel, und zwar die Beute, verschwindet.
Aber das weiß er ja auch nicht. Er hat nur wahrscheinlich mitbekommen, dass da Eisenstäbe auf diesem Schrottplatz irgendwie lagern und wollte die irgendwie an sich bringen.
Ja gut, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er einfach wahllos irgendwelche Schrottplätze einfach nach Eisenstangen abgeklappert hat.
Ja, das wird nochmal eine Auflösung wichtig. Das können wir nochmal dann aufarbeiten, ne? Wie gesagt, eine der denkwürdigsten Szenen in der gesamten Serie, jedenfalls für mich. Ich denke immer, du gehst da mit mir
d'accord. Auch sehr schön, ja.
Jetzt
auch wenn ich die Pointe gerade versaut habe.
Aber sowas
von. Aber heute nicht mein Tag, wie ich schon merke.
Kurz Übergangsmusik und jetzt auch eine schöne Szene, die auch nur, finde ich, in diesem Zeitraum funktioniert. Also wirklich in der Epoche, wo sich die Serie gerade befindet. Denn Justus in der Zentrale nimmt das Telefon ab, Mike ist dran und sagt, hey, ich bin's, sag mal, wo habt ihr Bock, heute Abend nochmal vorbeizukommen, ne? Ja, worum geht's denn? Ja, wir kriegen einen Gorilla geliefert, ja? Denn wurde ja schon gesagt, dass der andere Onkel Cal Großwildjäger in Afrika ist. Und anscheinend kommt eine neue Lieferung aus Afrika für das Dschungelland. Ein Gorilla, ne? Ich dachte, vielleicht habt ihr Bock, euch den Gorilla anzugucken. Und die Frage, ist er groß? Ja? Und er sagt so, ja, er ist groß genug.
Ja, vor allem, was denkt ihr so, wie viel, der wird er sich auch gedacht haben, so, wie viel Gorilla haben die Idioten in ihrem Leben eigentlich schon live gesehen, dass sie jetzt noch Ansprüche stellen, wie groß er ist, ja?
Hier muss Justus natürlich angeben wie eine Tüte Mücken, ne? Dass er sagt, genau, er fragt ihn ja auch.
Wie eine Tüte Mücken?
Ja, das ist ein Spruch.
Ja, nie gehört, wirklich, nein, er muss angeben wie eine Tüte Mücken.
Ja, google das mal. Aber okay, die Frage von Mike ist auch ein bisschen dumm. kommt ihr wieder mit dem Lastwagen, ja?
Ach, das meinst du, die Szene finde ich mega unsympathisch, muss ich an der Stelle
was,
mal sagen.
Justus, was Justus jetzt
ja,
sagt?
Ja, ja,
nee,
ja.
Ich finde das super, weil das passt genau zu Justus Charakter. Also ja. Leicht überheblich sagt so, nein, dieses Mal kommen wir mit dem Rolls-Royce. Und das ist doch das Geile, ja, dass der dann sagt, was, ihr habt einen Rolls-Royce? So ein bisschen neidisch, fassungslos. Und dann, ja, ich werde gleich unserem Morten verständigen. Wer ist denn das? Unser Chauffeur.
Aber warum findest du die Frage von Mike dämlich? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, er will sie ja vorne natürlich wieder abholen.
Also.
Und damit er sie erkennt, na, kommt ihr mit dem Lastwagen, damit ich genau weiß, ihr seid das.
Ah, okay.
Oder kommt ihr vielleicht anders? Gut. Obwohl, er wird sie erkennen, wenn sie mit einem goldenen Rolls-Royce vorfahren. Ja,
generell, wenn da jetzt ein Auto anfährt,
ja,
dann steigen die drei Jungen aus. Seid ihr die drei Detektive?
Ja, aber dass er von Weitem vielleicht schon erkennt. Also man kann schon mal fragen, kommst du wieder mit dem und dem Auto? Das kann man schon mal.
Ja, es ist...
Nee, er wollte fragen, ob sie vielleicht wieder gefahren wären oder ob sie vielleicht selber mit einem Auto kommen und ob sie trinken dürfen. Weil ja, wahrscheinlich gelagert. Nein, das weiß ich.
Oder ob sie fliegen, ne?
Ob sie kommt hier mit. Na, egal.
Ich finde es super, weil das halt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt der Serie funktioniert das auch super, dass er so sagt, irgendwie, ja, wir kommen mit dem Rolls-Royce, ne? Würde jetzt in Folge 212 für mich nicht funktionieren.
Ja. Was ich wieder ein bisschen doof finde, ein zweites Mal kommen sie dort an und wieder werden sie nicht abgeholt, genau. Denn Mike steht nicht wie versprochen vor dem Tor. Peter öffnet dennoch und sie fahren aufs Gelände. Noch im Auto entdecken sie einen Mann mit einem Suchscheinwerfer. Es ist Hank Murphy, der wohl etwas verschreckt aussieht.
Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen, sie sehen Suchscheinwerfer vom Weiten und dann, also im Buch ist
jedenfalls... Ach so, drin. Stimmt, nicht Hank mit einem Suchscheinwerfer, sondern sie sehen generell Suchscheinwerfer und sehen dann aber Hank da rumrennen.
Genau, der rennt dann wie von der...
Eigentlich auch.
Ja. Wie von der Tarantel gestochen, rennt der da an denen vorbei. Dann sagen sie auch so, Hank Murphy, was macht der denn hier? Rennt einfach in der Nacht durch den Wald. Und dann steigen sie aus. Man hört auch so Sirenengeheul in
ja,
der,
die Hintergrund, in der, ist, wirklich, Hintergrund. Ist wirklich atmosphärisch an der Stelle wieder. Man merkt auf jeden Fall, dass da irgendwie Aufruhr ist und da irgendwas nicht stimmt. Sie steigen aus, um sich die Sache mal anzusehen. Da ruft sie auch schon Mike herüber. Im Hintergrund, hast du ja schon gesagt, sind Aufruhr und Sirenen zu hören. Der Gorilla ist ausgebrochen. Wahrscheinlich steckt Mike Murphy dahinter, um sich an Jim zu rächen.
Mike Murphy? Hank Murphy.
Mike, habe ich Mike Murphy geschrieben?
Ja, und du hast vorhin über Fred Hall gelacht.
Ja, Fred ist ja nur wirklich witzig. Justus möchte sich auf jeden Fall mal den Käfig ansehen. Jetzt finde ich sehr witzig. Also, ich weiß nicht, ob es der Erzähler sieht, auf jeden Fall hört man jetzt, zwei Eisenstäbe sind zur Seite gebogen und der mittlere fehlt. In Justus' Kopf fängt es an zu rattern. Jemand sucht Eisenstäbe auf dem Schrottplatz und hier nimmt jemand einen Stab aus einem Affenkäfig heraus. Jetzt finde ich witzig, Justus fasst nochmal das offensichtlich zusammen. Für mich besteht kein Zweifel. Jemand hat die Stäbe zur Seite gebogen und den mittleren herausgenommen. Also das, was jeder sehen kann, sagt er nochmal so, als für mich besteht kein Zweifel, ich kombiniere.
Das ist jetzt, was ich vorhin schon angesprochen habe, der letzte Fingerzeig, der aus den Büchern ins Hörspiel übernommen wurde. Ich lese es jetzt vor, wie es hier im Buch steht. Ja. Ob Justus recht hat oder ob es mehr um die Käfige als um den Inhalt geht. Einer sucht Eisenstäbe auf den Trödelmarkt. Ein anderer nimmt einfach einen Stab aus dem Affenkäfig heraus. Oder ist dieser Zusammenhang doch zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Er lacht da ja auch so schön, Peter Bassett. Ne? Oder.
Stimmt, das ist mir fast entgangen. Das habe ich zwar hier mitgeschrieben.
Ja.
Fand ich immer schön, aber vielleicht kam es, wie bei Benjamin, halt bei den Hörern nicht so an.
Vielleicht, oder vielleicht hat dann auch der H.G. Francis gedacht, irgendwie ist mir zu blöd. Weiß ich nicht, passt doch nicht so in die Erzählstruktur des Skripts, weißt du? Ja, na gut, du hast es gerade so schön erzählt, dass jetzt Justus gesagt hat, für mich ist kein Zweifel da, ne?
Bob fragt, was war das überhaupt für ein Gorilla? Auf einmal kommt Jim Hoy dazu, ein junges Berggorilla-Männchen. Noch sind sie auf der Suche nach dem Gorilla und Justus erkundigt sich noch nach dem verletzten Schauspieler, der, wie Jim Hall erklärt, nicht von dem Löwen angegriffen wurde, sondern sich mit einem Kollegen geprügelt hat. Wo ich sage, das muss ja richtig heftig gewesen sein. Na gut, ich denke mal, er hat doch dick aufgetragen, indem er erzählt hat, er wurde von dem Löwen nahezu zerrissen. Ja.
Ja.
Eastland wollte wohl ein bisschen Geld bei ihm rausschlagen.
Das ist aber auch schon Link, ne? Das nach dem Motto
ja,
irgendwie.
Aber das ist, glaube ich, in der Welt so. Ich meine, stell dir mal vor, der sieht so, wie er sich geprügelt hat mit einem anderen Schauspieler. Scheiße, denkt er sich jetzt kann ich meinen Hauptdarsteller nicht weiter einsetzen und denkt so, nein, ich schieb's einfach auf den Löwen, um halt diesen finanziellen Verlust auf den anderen zu schieben. Ja.
Ist richtig.
Auf einmal wieder Aufruhr im Hintergrund, sie scheinen den Gorilla gefunden zu haben und Jim eilt los. Doc Dawson ist natürlich auch sofort zur Stelle. Mike, der gute alte Doc Dawson, immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Wenn er so ein Tierfreund ist, fragt Justus, warum trägt er denn ein Gewehr? Finde ich jetzt ziemlich normal für einen Wildtierarzt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Wenn ich Wildtierarzt und jeden Tag an Wunden von Löwen und Elefanten rumdoktor, dann muss ich mich schon absichern, wenn der auf einmal austickt, dass ich dann leider doch mein Leben retten muss.
Ich möchte die Chance ganz gerne nutzen, weil ja jetzt die Detektive mit Mike Hall wieder alleine sind. Denn es kommt ja die Meldung, der Gorilla wurde im Canyon gesehen.
Ja.
Und dass dann halt der Jim Hall sagt, irgendwie bis später, ich muss los, ne? Mhm. Im Hörspiel machen sie jetzt wie so einen kleinen Rundgang, der aber im Hörspiel sehr kurz ausfällt, wo auch so ein paar Fragen gestellt werden. Und im Buch ist es ein bisschen ausführlicher und ich möchte es gerne mal kurz ein bisschen vorlesen, damit man eine Vorstellung bekommt, wie dieses Dschungelland ungefähr, wie groß das ist und so. Also Mike sagt auch im Buch, ich zeige euch jetzt mal alles, damit ihr auch ohne mich hier zurechtkommt, wenn ihr das nächste Mal vorbeischaut. Ja?
Das wird hier zum Beispiel gar nicht erwähnt.
Nee, gar nicht. Dann stellt Bob die Frage, wie groß ist denn das Dschungelland? Ja? Bei einem so riesigen Gelände kann man doch kaum überblicken, was alles vorgeht. Es sind ungefähr 40 Hektar mit rautenförmiger Grundfläche. Das ist schon eine Menge Land, aber bisher war es noch nie ein Problem, alles im Auge zu behalten. Wo wird denn der Film von Jay Eastland gedreht? Ja, nördlich von hier, ungefähr 5 Minuten mit dem Auto. Wir gehen jetzt genau nach Osten, den kürzesten Weg zur Umzäunung, denn, das wird jetzt gleich wichtig, das Gelände ist umzäunt und dahinter ist ein Gelände, was gleich noch eine Rolle spielen wird im Fall. Der Pfad führte steil abwärts durch dichtes Gebüsch an Felsen und Gräben vorbei. Wo ist der Canyon, von dem dein Onkel sagt, dort sei der Gorilla gesehen worden? Links nördliche Richtung, auf einen anderen Weg, dann einbiegen. Der Canyon liegt im Nordwesten, etwa 15 Minuten von hier. Genau unterhalb haben wir ein großes Gelände, das wie afrikanische Steppe aussieht. Grasbewachsen und ganz eben. Dort sind unsere Elefanten. Ringsum läuft ein Wallgraben, damit sie nicht durchbrennen. Aber ihr könnt sie Trompeten hören. Er grinste. Ich höre das ganz gern. Mike erzählte noch mehr über Dschungelland, während sie weiter ins Tal hinunterstiegen. Ganz drüben im Westen am anderen Ende ist das Gebiet, das wir für die Touristen angelegt haben. Unsere Hauptattraktion waren bisher der Dschungel und die Tiere. Aber viele Leute haben anscheinend mehr Spaß an Wildwest. Also haben wir uns ein Städtchen zugelegt, wie es die ersten Siedler bauten, einen stilechten Friedhof und eine Geisterstadt. Und die Kinder können mit der Postkutsche fahren. Unsere Pferde halten wir ganz in der Nähe dieses Geländes. Im südlichen Teil liegt die Einfahrt, zu der ihr hereingekommen seid, und weite Strecken Dschungel. In der Mitte ist der See und auf der Anhöhe dahinter, wo Eastland jetzt liegt, liegt noch mehr Dschungel. Am Nordende sind Berge, dabei ist auch eine hohe Felswand, die ist schon in vielen Filmen aufgetaucht, wenn der Held einen Steilhang runter musste. Doc Dawson hat da oben sein Krankenrevier. So. Einfach nur mal, damit man so ein bisschen.
Finde ich sehr, sehr schade, dass das im Hörspiel alles fehlt, weil das baut schön Atmosphäre eigentlich auf. Mhm. Und man lernt als Hörer den Tierpark auch ein bisschen besser kennen, dass es so ein bisschen auch als Freizeitpark angelegt ist mit der Geisterstadt, mit der Wildweststadt. Die Kinder können mit der Postkutsche fahren. Und hier dieser Hang wurde für Dreharbeiten genutzt. Das finde ich alles, es hätte das Hörspiel ungemein aufgewertet. Und das wirklich bei, wo zeitlich wirklich noch Ressourcen gewesen wären, ja?
Ja, ich meine, das Hörspiel geht ja wirklich unter 40 Minuten. Ja. Und damals gingen ja die Hörspiele so zwischen 45 und 50 Minuten. Im Hörspiel haben wir, das, was ich alles vorgelesen habe, fällt im Hörspiel ungefähr so aus. Können wir uns ein wenig umsehen, sagte Justus. Vielleicht finden wir heraus, was George so nervös macht. Wo ist er eigentlich? Mike sagt, im Haus. Und das ist abgeschlossen. Ich habe den Schlüssel. Finde ich aber gut, weil man hört es im Hintergrund, wie er sich so auf die Tasche patscht und man hört es klimpern.
Okay.
Das fand ich super. Und dann sagt er, na komm, wir sehen uns ein wenig um. Und dann hört man schon diese Schrottpresse.
Auf einmal hören sie eine laute Maschine oder ähnliches. So beängstigt, dass Bob gleich die Flucht ergreifen möchte. Beängstigend, würde ich sagen.
Gerade aber Mike, Bob, ne?
Ja, ich hau ab. Vor allem, das meine ich mit, das ist sehr ausgeglichen. Es wird diesmal nicht alles nur Peter zugeschrieben, sondern diesmal sind alle gleich so ein bisschen ausgeglichen ängstlich. Aber Mike beruhigt die drei. Denn das ist nur eine Schrottmühle. Vielleicht macht die George so nervös. Das kann aber nicht sein, weil George war schon da, schon nervös, bevor diese Mühle aufgestellt wurde. Mhm. Auf einmal taucht der Gorilla auf.
Na, warte ganz kurz noch.
Ja.
Justus fragt ja noch, Mike, jetzt ist es 21.30 Uhr, wird George üblicherweise um diese Zeit nervös. Nur noch mal zur Erinnerung, um 9 waren sie verabredet. Mhm. Ja, also sind jetzt eine halbe Stunde vor Ort. Mike sagt auch, ja, manchmal früher oder später. Genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber immer so nach Einbruch der Dunkelheit, ne? Und Justus fragt auch, könnte es mit diesem Reißwolf der Schrottmühle zusammenhören? Die wird im Buch auch wirklich als ohrenbetäubend beschrieben.
Ja, hier klingt die auch schon furchtbar, also für ein Hörspiel reicht's.
Ja, aber im Buch klingt es wirklich wie so eine Bestie, die um ihr Überleben kämpft und irgendwas zerreißt, ja? Und die ist wohl auch noch nicht lange da, jedenfalls im Hörspiel sagt Mike, George war schon nervös, bevor die hier aufgebaut wurde. Und dann tritt jemand aus dem Gebüsch hervor. Und das ist nicht einfach irgendjemand, Olli hat schon gesagt, es ist der Gorilla.
Die Jungs ergreifen erschrocken die Flucht. Auf einmal schreit Dr. Dawson, hinlegen, Jungs! Die drei folgen natürlich der Aufforderung und man hört ein fürchterliches Jaulen. Ganz, ganz fürchterliche Soundkulisse, finde ich hier. Zumindest, ja, also ich habe mich hier ein bisschen zurückversetzt gefühlt in der Werwolf. Die drei Fahrzeichen und der Werwolf. Weil das ist wirklich, wie fandst du das also für einen Gorilla?
Sagen wir mal so, ich habe noch ein anderes Problem mit dieser Sounddatei. Die haben sie, glaube ich, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber ich bin der Meinung, ich habe die auch schon mal in irgendeinem Europa-Hörspiel gehört, wo, glaube ich, ein Indianerüberfall ist oder so. Und deswegen finde ich diese, für mich ist es immer so, wenn ich das gehört habe, entweder es ist ein Indianer, also ein Native America, wie man heute so schön sagt, ne? Oh, das ist ein Gorilla.
Also, ich finde jetzt auch, wie können wir denn den Gorilla vertonen? Na, Moment, ich habe hier noch eine Tonspur von einem Indianer, die werden wir hier drunter legen. Ja. Es fällt bestimmt nicht auf. Auf jeden Fall, offensichtlich wurde der Gorilla betäubt oder erschossen, keine Ahnung.
Nein, das sagt ja jetzt der Dr. Orson, ne? Genau. Also Mr. Hall ist ja auch dabei und sagt irgendwie, gut gemacht, Doc. Ja, der Gorilla ist jetzt nicht verletzt, aber das Betäubungsmittel wirkt. Wir können ihn in seinen Käfig zurückbringen, ne? Justus fragt jetzt auch nochmal, sagt nach, wer hat denn gesagt, der Affe sei im Kennemis Hall? Ja, das war Eastland, der Filmproduzent. Nochmal zur Erinnerung, dadurch, dass der das Parkgelände geliehen hat, kann der sich da auch wirklich frei bewegen und der wohnt auch in seinem Trailer auf dem Gelände. Weißt du, also der ist auch immer vor Ort und ich glaube auch um die Crew und die schönen Filmschauspieler. Im Buch ist Eastland auch einer der Verdächtigen. Deswegen ist dieser Hinweis hier so ein bisschen noch, glaube ich, das Überbleibsel, dass der Eastland eventuell auch was damit zu tun haben könnte.
Auf jeden Fall möchte auch Jim Hall sich jetzt den Käfig anschauen und auch er hat den Eindruck, dass es sich hier um Sabotage handelt. Mhm. Auf einmal steht Doc Dawson da mit einem Hammer, der prüfen möchte, ob die anderen Stäbe in Ordnung sind. Dann hört man ihn so die abklopfen, kling, 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 kling.
Mhm, ganz schön lang eigentlich, wa?
Na, finde ich gut, dass es lang ist, aber so ein paar Dinge abklopfen und dann muss gleich wieder ein Gorilla rein. Ja, sind alle in Ordnung. Wenn der fehlende Stab ersetzt wird, kann der Gorilla wieder in den Käfig zurück. Justus möchte sich jetzt mal den Schrottplatz mit der Mühle ansehen. Die Mühle hat wohl Feierabend. Halt,
ein Hinweis noch für unsere Leute, die so auf Funfact stehen. Ja. Es gibt ja eine neue Abmischung von der Folge, ja, und es gibt die alte Carsten-Bohn-Version. In der alten Version bedankt sich ja der Jim Hall bei Doc Dawson. Danke für Ihre Hilfe, Doc. Und dann sagt er so, kommt auf die nächste Rechnung.
Ja.
Und der Satz fehlt in der Neuauflage.
Warum?
Weiß ich nicht.
Weil, kann ich dir sagen, warum? Weil das Hörspiel mit 38, 39 Minuten viel zu lang war. Ja, da mussten sie noch ein bisschen was einkürzen.
Kann natürlich wieder sein, dass sie die Sounddatei nicht mehr als reine Datei hatten und nur auf die Version zurückgreifen konnte, wo die Carsten-Bohn-Musik beginnt und das ist deswegen weggeschnitten.
Ach so, weil die Carsten-Bohn-Musik da reingeblendet wird.
Richtig, das könnte ich mich dann erklären.
Ist es, ja, das scheint die Klärung. Hast den Fall gut gelöst, Erster.
Ja. Danke, Letzter.
Das, mein Herz, klär mir mal mit WhatsApp. Also, auf dem Schrottplatz, den sie sich jetzt ansehen möchten, bemerken sie einen Mann.
Und das hat mich immer genervt als Kind, weil ich hab's nicht kapiert.
Was?
Als 8-9-Jähriger. Weil es wird ja wirklich gesagt, auf dem Schrottplatz
sehen sie sich. Ach so, weil, das habe ich auch gedacht, schwierig, man kann hier ganz schnell immer wieder die Assoziation von dem Titus-Schrottplatz dingen, aber da habe ich auch gleich gedacht, okay, hier wird auch der Schrottplatz von Titus Jonas öfters als Trödelladen oder Trödel-Schrottplatz bezeichnet, damit man da nicht so durcheinander kommt.
Aber als Kind war es für mich halt der Schrottplatz von Titus Jonas.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, und das hat mich immer so ein bisschen verwirrt, wie sind die jetzt auf dem Schrottplatz von Onkel Titus? Das habe ich als Kind immer so ein bisschen durcheinander gebracht. Und wenn man auch nur so halb hinhört, kann es einen auch immer noch verwirren. Mm. Und ja, sie belauschen jetzt ein Gespräch auf diesem Schrottplatz mit der Schrottmühle nebenan von dem Gelände.
Vorher erkennen sie noch, dass es sich dabei um Nussknackergesicht handelt, der da steht. Genau,
ein alter Bekannter.
Genau, er steht da mit einem Sprechfunkgerät und sie scheinen da etwas zu suchen. Wir müssen wohl auch den Trödelplatz, nennen sie das öfters, im Auge behalten. Der, finde ich witzig, der kleine Dicke könnte was wissen. Und Peter so, hast du das gehört, Just? Damit meint er dich. Psst.
Ja. Hier sind generell zwei Sachen, die ein bisschen nervig sind. Also sie unterhalten sich ja ziemlich laut. Im Buch ist es auch ein bisschen anders, ich muss das kurz erzählen. Während er über das Walkie-Talkie spricht, sieht man schon diesen, das ist nämlich Dopsy, mit dem er redet.
Ah.
Der kommt schon vom Weiten angelaufen. Die sehen den und die unterhalten sich noch so lange über Sprechfunk. Und dann ist ja jetzt halt dieses Gespräch, zum Beispiel Nussknacker sagt ja, es könnte auch vergraben sein. Der Dopsy sagt, und was ist mit dem anderen Platz? Also Titus Jonas Gebrauchtwarencenter. Na, wahrscheinlich nicht zu holen. Aber wir müssen ihn im Auge behalten. Der kleine Dicke könnte was wissen. Jetzt ist wichtig, das erfährt man auch nur im Buch, weil der Hank Murphy ja rausgeschmissen wurde, hat Jim Hall zwei neue Helfer angeheuert. unter anderem einen Bo Jenkins.
Ich dachte, ja? Patrick und Kenneth arbeiten auch auf genau, dem Schrottplatz noch nebenbei. Und
das versteht man im Hörspiel auch nicht so ganz, weil jetzt die Stimme aus dem Funkgerät, der Dobsy, sagt, wie wär's denn mit den beiden Neuen, die Hall gerade erst reingekriegt hat? Sollen wir uns nicht daran machen? Und dann sagt Olsen, ja, noch nicht, das wäre zu riskant. Uns könnten wieder die Fälle davon schwimmen. Die Information von Doras Alarm ist ja ein eindeutiger Hinweis. Docs, Cox, Pix, X, Rex, Box. Und jetzt betont er das ein bisschen falsch. Er sagt 6 mal X. Und das habe ich immer falsch verstanden. Ich dachte, das gehört zum Code. Er sagt aber, dieses Docs, Cox, Pix, X, Rex, Box hat insgesamt 6 mal das X, diese Botschaft.
Ich habe geschrieben, Docs, Pix, X, Rex, Box.
Ja, weil das ist auch ein Fehler.
Im Hörspiel
sagt.
Und es sind auch nur 5.
Genau, weil Justus später nochmal die Botschaft wiederholt.
Ja.
Und da lässt er das Cox weg. Das ist ein Fehler.
Okay.
Die Botschaft lautet eigentlich Docs, Cox, Pix, X, Rex, Box. Also insgesamt kommt 6 mal X vor. Jetzt sagt Herr Olsen, das könnte ein spezieller Kabelcode sein. Finde ich super. Er sagt nicht Code, er sagt Code.
Aha.
Oder sie meinen 600k, das wäre über eine halbe Million Dollar.
Jetzt ist Bob sehr peinlich.
Eine Menge Detektiv. Steine, genau. Und macht man ja auch so, dass man bewusst seine Deckung aufgibt. Und
eine halbe Million Dollar!
okay, Olli, glaubst du, das macht er im Buch auch, ja oder nein?
Nein, bitte nicht.
Macht er nicht.
Weil ganz ehrlich, wären wir drei wirklich Detektive und ich würde so reagieren, ihr hättet mich sofort rausgeschmissen.
Natürlich.
Wenn ich wegen sowas meine Vor allem, ich meine, eine halbe Million Dollar ist ja noch nicht mal, also ist es, natürlich ist es für mich viel Geld, wenn ich es auf dem Konto hätte, aber wenn ich jetzt davon von Gaunern höre, eine halbe Million Dollar, dafür stehen manche nicht mal auf, um irgendwas Kriminelles zu machen, ja?
Ja, und das ist, so wird nämlich im Hörspiel die Situation aufgelöst, indem Bob die Deckung aufgibt und Just macht auch so, wir müssen weg. Also er ist auch wirklich genervt davon. Und dann laufen sie weg und es geht mir jetzt auch alles viel zu schnell. Sie laufen 2 Meter, der Mike sagt dann noch, bis morgen.
Das finde ich witzig. Die rennen weg, werden verfolgt von diesem Olsen und Mike so, ja, bis morgen, Jungs.
Ja, genau.
Das ist wirklich lustig.
Wahrscheinlich geht er auch gleich, das Haus steht auch gleich daneben, wo er wohnt, ne? Und das sieht natürlich in Nussknacker nicht, ne? Im Buch ist es ein bisschen cleverer gelöst. Da verlassen die das Schrottmühlengelände und die gehen denen dann hinterher. Dann sind sie mal wieder im Dunkeln und so alles und dann kommt ihnen jemand mit einer Taschenlampe entgegen oder mit so einem Scheinwerfer. Dann fühlen sie sich entdeckt. Es wird aber nicht gesagt, wer das ist. Achso, im Buch sind sie auch übrigens ohne Mike unterwegs. Ja, okay. Sie sind allein. Mike ist nämlich bei seinem Onkel geblieben, bei Jim. Und da sind sie alleine auf dem Gelände und belauschen den Nussknacker. Und dann laufen sie weg zu Morten, steigen ein. Morten fährt durch das Gelände. Und dann kommt dieser erwähnte Bo Jenkins plötzlich aus dem Wald.
Einer der neuen Mitarbeiter.
Genau. Und droht dann noch so mit der Faust so irgendwie, wenn ich euch erwische und so, weißt du, ja. Im Buch stolpert Justus über einen Eisenstab, den er mitnimmt. Und im Hörspiel ist es wieder so. Jetzt
hat er einfach gegriffen.
Jetzt sitzen die entspannt im Auto, Morten fährt und dann sagt Peter, hey, hast du was mitgehen lassen? Was hast du denn in der Hand? Na, ein Eisenstab. Ich glaube, der ist wichtig. So ungefähr.
Ja, sagt er so, wahrscheinlich wollte ich dem Nussknacker damit eins überbraten. Da
sagt Bob. Dann so, wollte ich ihm wohl eins über den Kopf ziehen, wie? Ja, und Justus sagt ihm, ich weiß auch nicht, warum ich den weggenommen habe.
Das ist, finde ich, hier auch überhaupt nicht schön gelöst. Selbst wenn man sich die Geschichte so ausdenkt, denkt man so, okay, wie kann denn jetzt Justus an die Stange rangekommen sein? Mhm. Ach, die hat er einfach in der Hand, weil er die gegriffen hat, aus Reflex, was ich ein bisschen finde.
Und im Buch ist natürlich ein bisschen deutlicher beschrieben, dass er auch sagt, hey, schaut mal hier, der sieht ja aus wie der Eisenstab, den ich, als wir die Eisenstäbe abgeladen haben, mir genommen habe. Also es ist jetzt quasi schon der zweite Stab, den Justus an sich nimmt, wenn man das Buch gelesen hat. Im Hörspiel ist es der erste. Mhm. Genau, und sie fahren jetzt nach Hause und finden sich am nächsten Tag in der Zentrale ein. Und jetzt nochmal abschließend, war ein ganz schön langer Tag, ne? Erst bei Alfred Hitchcock.
Jetzt ist der erste Tag vorbei, ne?
Genau,
ja.
Erst bei Alfred Hitchcock, dann im Dschungelland die Begegnung mit George, ja, dann später den Eastland, der gesagt hat irgendwie, kommen Sie mit! Rock Rendell ist verletzt. Dann die Begegnung mit Nussknacker auf dem Schrottplatz, also von Titus Jonas. Jetzt die Begegnung mit dem Gorilla, mit Nussknacker nochmal, der sie jagt.
Ich muss aber sagen, ich finde das zeitlich gar nicht so unrealistisch. Angenommen, sie haben sich morgens um 8 bei Hitchcock im Büro getroffen. Ja. Mhm. Dann waren sie zwischen 11 und 12 das erste Mal im Dschungelland. Das hat vielleicht 2 Stunden gedauert. Waren 14, 15 Uhr wieder auf ihrem Schrottplatz. Mhm. Sind dann, waren 16, 17 Uhr dann wieder auf dem, Moment mal, zwischendurch nicht, Ach stimmt, und dann hat der abends irgendwann Mike angerufen, wollte ja abends nochmal
vorbeikommen. Genau, um 9 sind sie dann da.
Genau, dann waren sie um 9 nochmal da, jetzt haben wir es irgendwie 22 Uhr. Es kann zeitlich tatsächlich auch alles hinkommen. Das finde ich mal richtig gut. Warum sollen sie denn alles in 5 Tage streuen, wenn es tatsächlich so
nicht so wie beim 5. Advent, ne? Auf 24 ja, genau, Tage.
Und an manchen Tagen einfach bloß, so, fassen wir nochmal zusammen. Ja, so ist es. So, der 8. Dezember.
Aber da habe ich so überlegt, hast du allein, was die heute erlebt haben an diesem einen Tag, so viel in deinen Sommerferien mal?
Nein,
also in meinen 6 Wochen erlebt.
Wenn ich all meine Sommerferien zusammennehmen würde, hätte ich nicht so viel gemeinsam erlebt. Also von daher finde ich es, aber so ist es nun mal. So ist nun mal ein Alltag im Leben eines Detektivs. Ja, ja, voller Action.
Auf jeden Fall finden sie sich jetzt am nächsten Tag in der Zentrale ein und besprechen jetzt nochmal alle Fakten. Das ist im Buch wieder ein bisschen anders. Da sind es, glaube ich, 2 oder 3 Gespräche. Und das wird hier jetzt wieder ein bisschen zusammengefasst. Also sie haben mal wieder so eine Sitzung quasi. Bob erzählt, dass er mit seinem Papa gesprochen hat über Diamanten. Im Buch ist natürlich diese Szene drin, da liest er morgens Zeitung, so Artikel über Diamanten und dann klärt ihn auch der Vater auf. Ist ganz interessant, gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, überhaupt warum man bei Diamanten von Karat spricht und so, weißt du, und wie viel ein Karat überhaupt ist.
Ja, es ist Gewicht, aber das verstehe ich tatsächlich auch nicht, ich weiß auch nicht, was eine Unze ist. Das sind so alles Sachen, damit kann ich tatsächlich auch nicht viel anfangen mit diesen Karat-Geschichten.
Ja, ich kann zwar kurz vorlesen, wie es hier aus diesem Buch von 1970 geschildert ist. Wie groß wäre denn so ein 48-Karäter, ja? Na, für einen Diamanten sehr groß, sagte Mr. Andrews. Wart mal, da gab es doch diesen berühmten indischen Diamanten, den Zanzi. Er hatte ungefähr die Form und die Größe eines Pfirsichkerns und wog 55 Karat. Dein 48-karätiger Stein wäre also geringfügig kleiner. Und wie viel wäre das in unserer üblichen Gewichtseinheit, fragte Bob. Ja, jetzt gibt er ihm so ein Buch mit Gewichts- und Maßtabellen, ja. Bob las, dass ein Karat 3,17 Gramm Treugewicht sei oder 0,2 Gramm. Treugewicht ist das Gewichtsmaß in England und den USA für Edelmetall und Edelsteine nach der französischen Stadt Troyes. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Bitte entschuldigt. 48 Karat sind ja nur knapp 10 Gramm, stellt Bob fest. Sein Vater nickte. Ja, ein Karat ist eine sehr kleine Gewichtseinheit. Wenn man so kostbare Stoffe abwiegen will, braucht man schon ein System mit entsprechend kleinen Abstufungen. Aha, und was ist nun ein Karat wert? Ja, da gibt es keinen festen Preis. Für einen Diamanten kann man ungefähr $1,000 je Karat ansetzen. Wie gesagt, 1970.
Ja, ne? Ist aber auch schwierig, weil wir reden ja hier zum Beispiel über Rohdiamanten. Rohdiamanten sind noch nicht bearbeitet. Und der Wert von Diamanten entsteht ja eigentlich erst mit dem Schliff.
Genau.
Also erst wenn sie geschliffen sind und bearbeitet sind, haben sie eigentlich den Wert nachher, um den es geht.
Und Mr. Andrews sagt, dass ein Diamant in die üblichen 58 Facetten geschlifft und poliert werden muss. Manchmal geht beim Schleifen viel von der Rohsubstanz verloren und alles so eine Sachen. Also fand ich auch interessant, wird im Hörspiel überhaupt nicht erwähnt. Ja, habe ich als 8-Jähriger nicht vermisst, finde ich aus heutiger
Sicht. Ich auch Sicht. Tatsächlich nicht, vermisse ich auch jetzt tatsächlich noch nicht.
Nee, ich finde es ganz interessant.
Ja, es geht ja. So. Da ich wahrscheinlich nie in die Gelegenheit kommen werde, Diamanten abzuwiegen, brauche ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht nochmal.
Ja.
Okay, Justus vermutet auf jeden Fall, dass die Brüder Hall wohl in einem Schmuggelgeschäft verwickelt sind. Würde sich ja anbieten. Der Bruder schickt die Löwen und oder die Tiere halt in den Käfigen, in dieses Dschungelcamp. Nein. Und in den Käfigen sind natürlich die Diamanten versteckt. Und Olsen hat wohl ein Telegramm zwischen den beiden abgefangen mit diesen Infos, dass die Diamanten unterwegs sind. Docks der Hafen, Rexbox ist der Löwenkäfig. Verdächtigt sind also Jim Hall, Hank Murphy und alle suchten nach den Diamanten und dabei ist George wohl nervös geworden.
Ich wollte nur sagen, wie das Rätsel im amerikanischen Original lautet.
Ja.
Docks, Rocks, Nox, Ex Rexbox.
Das habe ich tatsächlich auch hier irgendwo bei mir aufgeschrieben.
Genau, und das deuten sie, also sie übersetzen es dann mit Docks, Rocks, Nox, Ex, Rex, Box. Und im Deutschen halt Docks, Cox, Pix, Ex, Rex, Box.
Mich nerven diese Abkürzung gerade brutal,
wenn ich sagen. Da wird es auch übersetzt mit Docks, Cox oder Cox, Pix, Ex, Rex, Box. Und Justus sagt da jetzt auch, naja, irgendwie, das kann man ja jetzt alles so ein bisschen aufschlüsseln. Ex, Rex, Box, das klingt wie der Löwe ist das lateinische Wort Rex, der König der Tiere. Und mit Box könnte sein Käfig gemeint sein, also Rexbox. Und Ex deutet darauf hin, dass man dem was entnehmen sollte, ne? Und jetzt spricht er es aus. Er sagt, er ist der Meinung, dass die Gebrüder Hall, Cal und Jim ja, in Diamantenschmuggel verwickelt sind.
Da werfen sich mir mal zwei Fragen auf, weil er sagt ja auch natürlich, dass George deswegen nervös wird, weil die natürlich ständig an den Käfigen rumdoktern, um die Diamanten zu finden und so. Und Justus hält natürlich Jim Hall halt für einen der Verdächtigen. Aber warum sollte er denn die Detektive rufen? Erstens weiß er ja, warum der Löwe dann so nervös ist. Und warum sollte er sich Ermittler aufs Gelände holen, wenn er da so eine Nummer abzieht? Das macht doch überhaupt keinen
Sinn. Das sind ja auch die Fragen, die Jim Hall selber später stellt.
Aber ich finde es menschlich, dass Justus da auch mal so einen mega Denkfehler eigentlich hat, in meinen Augen. Es sei denn, er hätte erklärt, also gut fände ich auch, wenn zum Beispiel Peter gesagt hätte, und warum sollte er denn uns dazu holen? Und dann hätte Justus gesagt, na ganz einfach. Und hätte denn eine Erklärung dazu gehabt. Hätte er sein können, dass es da irgendwie was gibt, wofür er die drei Detektive vielleicht braucht, was vielleicht auch mit Hitchcock zu tun hat. Aber gut, das gibt's alles nicht, das ist von mir einfach nur alles erfunden. Aber das wäre vielleicht, also da finde ich, hat ohne diese ganze Geschichte, hat da Justus eine kleine Denkschwäche in dem Fall.
Schwierig finde ich auch im Hörspiel, diese Botschaft, die Nussknacker hat, die ist ja einem Telegramm entnommen. Und ich glaube, im Hörspiel wird es ja auch nicht erklärt, wie sie an dieses Telegramm gekommen sind. Das ist ja auch Telegramm-Stil.
Genau, das mutmaßt ja Justus einfach bloß hin, weil sagt, das wird da wohl abgefangen haben zwischen den beiden.
Richtig, wahrscheinlich. Das wird auch nicht so wirklich im Hörspiel erklärt. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob es im Buch erklärt wird.
Klärt sich auch gar nicht auf nachher, wo diese Nachricht herkommt.
Ja. Nein. Und dann ist es halt so, dass Justus jetzt auch sagt, dass der Cal Hall, wenn er quasi Großwildtiere in Afrika fängt und zu seinem Bruder nach Chadwick schickt. Dann kommt er durch Tansania, also auf jeden Fall an der Ostküste Afrikas aus, werden die dann verschifft. Und Tansania, da ist die Küstenstadt und die heißt Dar es Salaam. Und dann verknüpfen sie halt diese Verwandtschaft zu Doras Alarm, Dar es Salaam. Das hat ja der Nussknacker über Sprechfunk mitgeteilt. Mhm. Doras Alarm ist ja eindeutig, ne?
Komplett übersprungen, diesen Mist.
Wirklich. Wobei, wir hatten schon deutlich kompliziertere Geschichten, ne?
Nee, ich halte es nicht für kompliziert, ich halte es wirklich für weiter hergeholt, irgendwie, diese Verknüpfung.
Mich hat das als Kind natürlich nicht gestört, weißt du? Ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Ich habe jetzt aber in der Recherche hier auch wieder ein paar User-Kommentare gelesen und es gibt viele Leute, die gesagt haben, ich verstehe die Story nicht. Also diese ganzen Hinweise.
Es ist aber generell so, wenn man als normaler Hörerkonsument diese Hörspiele hört, dann ist man, dann hat man diesen Unterhaltungsfaktor schon eher und überhört auch diese ganzen Logiklücken, als wenn man wirklich sich das aufschreiben muss, was man hört, dann irgendwo denkt, Moment mal, das habe ich doch eben schon aufgeschrieben, oder Moment mal, da fehlt doch eine Information, warum schreibe ich mir das jetzt gerade auf? Das fällt beim Hören selber gar nicht so auf und schon gar nicht, wie du schon sagst, als Kind, da ist man einfach nur amüsiert.
Aber weißt du, was das Problem ist? Wir reden ja jetzt drüber und dadurch, dass wir drüber reden, müssen wir es ja jetzt auch quasi auseinanderklamüsern. Ja. Und das ist, glaube ich,
das
der Punkt.
Das ist ja das Problem.
Das ist der Punkt, der uns ankotzt, weil wir das jetzt halbwegs logisch aufdröseln müssen und da haben wir keine Lust drauf. Ja. Deswegen, weil wir sind ja jetzt hier in der Verpflichtung, unseren Hörern zu erklären, warum das, was ihr selber auch als Kinder nicht verstanden habt, so ist, ne?
Und ihr könnt uns glauben, wir machen hier jedes Mal ein kleines Stück unserer Kindheit kaputt mit jeder Folge, mit jeder klassischen Folge, die wir hier besprechen.
Und das stimmt wirklich, ja. Wobei, bei der Folge geht sogar noch. Also, ich kann die immer noch bestimmt hier nach ohne schlechtes Gewissen hören oder mit vorbelastet zu sein. Anders als beim unheimlichen Drachen, vielen Dank an Benjamin Kasper. Ja.
Das ist, glaube ich, Rekord. Jetzt hast du es zweimal in einer Folge erwähnt. Also, du hast es die letzten Folgen, glaube ich, schon öfters erwähnt. Jetzt sogar zweimal in einer. Herzlichen Glückwunsch.
Auf jeden Fall leiten sie jetzt auch darauf ab, dass es vielleicht erklärt, warum George so nervös ist, weil anscheinend nachts um das Haus von Jim Hall herum irgendwelche Gestalten herumgeistern und das nimmt der natürlich wahr und ich spoilere das jetzt, das ist ein Grund, warum George, also laut Buch, nervös ist, weil viele, viele Leute einfach ihr Unwesen in diesem Großwildpark treiben und damit kann er nicht umgehen.
Das ist zum Beispiel jetzt auch eine Sache, wo ich sage, jetzt wo du es schon vorweggenommen hast, das ist ja die Auflösung in Anführungsstrichen eigentlich schon, finde ich absoluter Schwachsinn. Weil ich meine, wir reden hier über eine Touristenattraktion, die ja dieses Dschungelland doch tatsächlich ist, wo ständig viele Leute rumgeistern und weil es jetzt ein paar Gangster mehr sind, die sich für die Käfige interessieren, dreht der Löwe da total ab. Also das finde ich. Also er dreht ja nicht nur ab, er dreht ja so ab, dass sich Jim Hall Detektive holt, um herauszufinden, warum. Also es muss ja schon ein auffälliger Unterschied sein und das halte ich für ein bisschen, das geht für mich nicht auf in dieser Geschichte. Mhm.
Sie kommen jetzt jedenfalls auf den Trichter, dass sie den Käfig von George suchen, wissen aber durch die Information von Mike, glaube ich, dass der diesen alten Käfig, haben wir vorhin drüber gesprochen, einfach über den Zaun auf den Schrottplatz mit der Schrottmühle geschmissen hat, ne?
Wo hier im Hörspiel wirklich die Informationen fehlt, dass dieser Käfig schon sehr heruntergekommen war.
Ja.
Weil sonst fragt man sich wirklich, warum wirft man sowas weg?
Es fehlt jetzt aber ein sehr großer Abschnitt im Hörspiel, denn es gibt jetzt noch mal eine Begegnung mit einem wilden Tier. Erst die Begegnung mit dem verletzten George, dann mit dem Gorilla. Jetzt gehen sie noch mal im Buch in den Park, weil Mike sie eingeladen hat zu den Dreharbeiten, weil er gesagt hatte, ey, George hat heute seinen großen
Auftritt. Auch wieder mega spannend.
Ja, George hat seinen großen Auftritt, dann sind sie da Zeuge, pass auf, sie sind dann da und beobachten dann halt, wie der Eastland sich benimmt, also richtig ekelhafter Typ, der so am Set so rumwütet und sagt, ja, du hast jetzt den Einsatz und dann passiert das und das und dann kommt der Löwe, sagt er zu Rock Randall, der kämpft dann mit dir und so alles und der ist halt richtig nervös, der Rock Randall sagt irgendwie, ich glaube, ich muss mal einen rauchen oder so, weißt du, und all so Sachen, also richtiger Unsympath am Set. Der Jim Hall ist relativ entspannt, der sagt, George, der weiß, was er tun soll. Und der Löwe ist auch entspannt, ja.
Ja, er weiß auch, was er tun
soll. Und führt den dann auch irgendwie zu seinem Einsatz, wo er dann stehen soll und mit den Kameras eingefangen wird. Und dann bemerken sie, dass Nussknacker befindet sich auch am Set unter den Mitarbeitern von den Filmleuten.
Also Crew.
Ja, genau, weißt du. Und während dann während der Film gedreht wird, nutzt Justus die Gelegenheit und sagt, jetzt passiert hier nichts. Also die Aufmerksamkeit ist auf George und so. Jetzt können wir uns hier nochmal umsehen. Was auch fehlt, es ist nicht nur ein Gorilla geliefert worden, sondern auch ein schwarzer Panther.
Oh.
Den hatten in der Nacht zuvor, als der Gorilla ausgebrochen ist, den Detektive auch schon in seinem Käfig gesehen. Jetzt gehen sie wieder zum Haus von Jim Hall, weil da einmal der Gorilla-Käfig und der Panther-Käfig ist und merken, der Panther ist weg. Und dann laufen sie da wieder rum und dann bleiben sie wieder wie angewurzelt stehen. Also es wiederholt sich immer sehr viel und dann keine Bewegungen, seid still und so. Der Panther ist oben in einem Baum, will die gleich angreifen und sie denken dann auch so, okay, das war's. Und dann sehen sie plötzlich vor sich im Gras, wie so ein Gewehrkolben hochkommt. Es ist Doc Dawson, der sagt, still Jungs, und er erschießt den Panther. Und dieses Mal nicht mit
Betäubungsmunition,
sondern mit einer scharfen Kugel.
Oh.
Der Panther stirbt.
Oh.
Das fand ich echt krass. Es gibt eine Leiche in diesem
Fall. Warum lässt man sowas weg im Hörspiel? Also, schade, da ich keinen Bock habe, die Bücher zu lesen. Nein, gibt mir wirklich einiges. Aber hier, was mich wirklich wundert bei der Hörspiellänge, dass man da so viele Sachen weggelassen hat, die auch wirklich, zumindest diese Führung übers Gelände oder dieses Erlebnis am Filmset, dass man so hört, oh, was so am Filmset abgeht, ist doch mega spannend für ein Kind. Ja.
Und jetzt nochmal, um den Charakter vom Hörspiel Doc Dawson zum Buch Doc Dawson zu unterstreichen.
Den Unterschied meinst du?
Pass auf. Er unterhält sich jetzt so mit denen und sagt auch zu ihnen so, ich habe gehört, ihr seid Detektive. Er lächelte säuerlich. Schon Erfolg gehabt bei euren Ermittlungen? Justus schüttelt den Kopf. Nein, Sir, wir sehen überhaupt noch nicht klar. Kann ich euch nicht verübeln, meinte der Arzt. Hier ist in letzter Zeit allerhand passiert, was Verwirrung stiftet. Lauter ganz unsinnige Dinge. Wollt ihr wissen, was einen dabei am meisten stutzig machen könnte? Die Jungen sahen den Mann fragend an. Doc Dawson holte eine dünne Zigarre aus seiner Hosentasche, spuckte die abgebissene Spitze aus, steckte die Zigarre in den Mund und hielt ein Streichholz dran. Dann sog er den Rauch ein und spuckte erneut. Dann will ich es euch sagen, fuhr er fort. Jedes Mal, wenn ihr Bengels hier auftaucht, brennt wieder so ein Biest durch. Denkt mal drüber nach. Habe ich recht? Die Jungen sahen sich einander an. Dawsons hämisches Lachen brach das Schweigen. Es ist so, sagte er. Er stieß den leblosen Körper des Panthers mit dem Fuß an. Ich werde den Burschen da gleich wegschaffen, sagte er. Inzwischen wüsste ich für euch drei einen sehr guten Rat. Ja, bitte, Sir, fragte Bob. Gebt nur immer gut auf euch acht, sagte der Doktor barsch. Dann drehte er sich auf den Absatz um und ging weg. Gleich darauf war er im hohen wehenden Gras verschwunden.
Aber er wollte doch den Panther da wegschaffen.
Gleich. Also krass, dieser Doc Dawson im Hörspiel, der ist so, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte.
Vor allem so voll der nette Kumpeltyp.
Ja, kommt auf die nächste Rechnung.
So vertraulich auch, kommt auf die nächste Rechnung. Ja. Und bei dem hätte ich echt Angst, im schönen Turm zu sitzen.
Ja, der ist krass.
Vor allem, also, ich fände hier lustig, wie Justus wie Bob sagt, hätte ich gerne im Hörspiel gehört, ja bitte, Sir. Ich gebe euch einen Rat, Jungs. Ja, bitte, Sir.
Ja. Gut, das fehlt halt komplett. Wir kehren jetzt wieder in die Hörspielhandlung zurück.
Gar nicht, wo wir da sind gerade.
Ja, wir sind jetzt dabei.
Die suchen den Käfig auf dem Schrottplatz.
Und sind jetzt quasi da, wo die Schrottmühle sich befindet.
Und Peter findet tatsächlich sofort eine Eisenstange, die auffällig ist. Weil vorhin lustig sagen sie so, vorher sagen sie, es ist ja wie die Nadel im Heuhaufen hier zu suchen. Mhm. Ah, hier eine Eisenstange. Fang Justus. Ah.
Du Tolper, hast sie fallen lassen.
Und jetzt fällt es halt Justus wie Schuppen vor den Augen.
Ja.
Weil
Das wird auch nicht so ganz erklärt, aber die Stange ist anscheinend so schwer, das hat Justus nicht kommen sehen. Und jetzt wird er stutzig und sagt, ich hätte nicht gedacht, ja, was hättest du nicht gedacht? Schnell, wir müssen zu uns zurück, zum Gebrauchtwarencenter, ne?
Aber das wird doch erklärt. Er sagt doch, glaube ich, entweder währenddessen oder so sagt er, dass der Stab, den er letztes Mal versehentlich mitgenommen hat, wesentlich leichter war, als den, den er gerade auffangen sollte.
Okay,
das wird
gut.
Im Hörspiel definitiv okay, erklärt.
Danke, danke, ja. Dass du es nochmal erwähnst. Ja, sie kehren wieder zurück zum Gebrauchtwarencenter Titus Jonas. Und da stellt Justus entsetzt fest, dass der Stab, den er in seiner Freiluftwerkstatt abgelegt hat, ist verschwunden. Und jetzt kommt's raus.
Wie er von Tante Mathilda erfährt, wurde damit einer der Käfige repariert, der gerade verkauft wurde.
Genau.
Und diesmal leider kein Scherz, wie mit dem Koffer beim entsprechenden Totenkopf. Diesmal ist es wirklich weg. Sie erfahren noch, wer die Käfige gekauft hat.
Na, pass auf, aber das müssen wir kurz noch mal zelebrieren, ja? Weil sie wirkt ja sehr zufrieden, weil sie gerade anscheinend ein gutes Geschäft gemacht hat.
Wo die sich gerade aufregen, da sagt doch Tante Mathilda noch irgendwas so, ja, richtig so. Sie brüstet sich ja noch fast mit dem Verkauf, obwohl sie genau merkt, dass die mit der, dass die damit wieder Scheiße gebaut hat.
Justus sagt, du hast was? Die Käfige verkauft. Ja, komplett, ne?
Genau, genau das sagt sie noch. Ja, und pass auf, Justus, ich muss ja was sagen. Komplett. Keiner ist übrig. Also keine Chance mehr, die Stange zu finden. Ja, wie sie sagt, noch komplett ist so witzig. Ja.
Und Fun Fact, im Buch ist es Onkel Titus, der das erzählt.
Echt?
Ja, man hat hier im Hörspiel, vielleicht damit die Sprecherin auf noch mehr Einsatz kommt.
Kann sein, im Hörspiel ist es Titus, der sie repariert hat und sie hat sie verkauft. Ja. Und
Der hat Überstunden gemacht. Also irgendwie, das war auch wie so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, weil da halt jemand kam und gesagt hat, hier, einen dicken, fetten Batzen Dollar, wenn sie mir hier alles reparieren, ne? Und deswegen hat er Kenneth und Patrick engagiert und schnell diese Käfige unter unmenschlichen Bedingungen zusammengezimmert und verkauft.
Also ein freundlicher Mann war wohl da, der sich als Jim Hall vorstellte. Mhm. Also doch. Also schnell zurück zum Dschungel. Die müssen auch sehr viel hin und her springen in diesem Hörspiel. Vom Dschungelland, Schrottplatz, Dschungelland, Schrottplatz,
generell, diese Sequenz hier, die ist ja im Original mit einer meiner Lieblings-Carsten-Bohn-Stücke untermalt. Ja. Mit diesem In der Neuabmischung sind es leider verschiedene Musikstücke. Und lustigerweise, wenn man mal drauf achtet, das Carsten-Bohn-Stück wird immer so ein bisschen angespeedet. Mhm. Jedes Mal mehr. Musst du mal drauf achten.
Okay, das ist wirklich witzig. Jedes Mal, wenn die sich bewegen, so ein bisschen wie das Benny Hall-Stück.
Benny Hill.
Benny Hill. Jimmy Hill und Benny Hall. Ja, Entschuldigung.
Fred Hill.
Bin heute, was Namen angeht, nicht so fit.
Und sie kehren jetzt wieder zurück ins Dschungelland, so wie du schon sagst. Es geht immer hin und her und hin. Und jetzt konfrontieren sie ihn, also sowohl Jim als auch Mike, mit dem Wissen, ey, Jim, du warst jetzt gerade bei meinem Onkel auf dem Schrottplatz und hast da diese Käfige gekauft. Und Justus hat ja eh schon den Verdacht geäußert, dass er meint, er und Cal sind in einem, Gott, so viel Namen, in diesem Diamantenschmuggel verwickelt. Und im Buch ist es ein bisschen sensibler wieder. Da wird so gesagt, wir müssen aufpassen, denn der Mike vergöttert ja seinen Onkel. Dass er eigentlich so ein bisschen Bedenken hat, ihn damit mit diesem Wissen zu konfrontieren, Mike.
Well, genau, ne? Da macht es dann auch Sinn, dass sie darauf tatsächlich ein bisschen reagieren, wo sich Mike am Anfang so aufgeregt hat, dass sie jetzt sagen, na, wir können nicht schon wieder so auf den Onkel rumhacken und hier über unsere Verdächtigungen ihn damit konfrontieren.
Vielleicht jetzt noch die letzte große, krasse Szene, die im Hörspiel leider fehlt. Während sie jetzt auf dem Weg sind zu Mike und Jim, um ihn mit diesem Wissen zu konfrontieren, nach dem Motto, ey, wir kommen gerade vom Schrottplatz, wir wissen, was hier passiert ist, ne? Also sie gehen durch durch Dschungelland und dann werden sie plötzlich überrumpelt. Da wird eine Plane über sie geschmissen, in der sie drin sind. Und dann werden sie so weggezerrt von zwei Personen. Und dann werden sie sogar auch noch gefesselt. Und dann merken sie, sie werden irgendwo reingeschmissen und man hört wieder dieses Kreischen von der Schrottmühle. Und sie merken auch, dass sie sich bewegen. Sie sind in irgendeinem Behälter oder so.
Sind sie auf dem Laufband wahrscheinlich?
Pass auf, genau. Also
wie in so einem Batman.
Sie werden in ein Auto geschmissen. Das Auto wird dann quasi von dem Kran, von dem Greifarm genommen. Dann werden sie auf das Laufband fallen gelassen. Währenddessen probieren sie krampfhaft, sich irgendwie aus dieser Plane zu befreien. Sie können zumindest ihre Köpfe befreien und das sehen. Und schreien auch um Hilfe. Aber diese Maschine ist so laut, dass sie niemand hört. Also auch nicht der Kranführer und so. Und sie wirklich denken, okay, wir sind jetzt tot. Von wem werden sie gerettet, Olli? Schätz mal.
Warte mal ganz kurz. Also, von Olsen.
Richtig.
Wo sich jetzt aufklärt, dass er einer von den Guten ist.
Von Nussknacker und Dopsy werden sie gerettet. Aha. Ja. weil sie dann auch merken, okay, die beiden können eigentlich keine Bösen sein. Sie können die aber immer noch nicht einordnen, weil die auch gesagt haben, uns können die Fälle davon schwimmen, dass sie denken, okay, anscheinend sind sie schon Gegner von Cal und Jim, könnte man sagen. Aber sie denken halt immer noch, dass sie so ihr eigenes Süppchen kochen. Und dann retten sie die und dann sagen sie so, Jungs, erzähl doch mal. Und sie erzählen aber nicht alles. Nicht die ganze Wahrheit, weißt du?
Nein, bitte nicht. Egal. Die meisten Hörer wissen, warum wir jetzt lachen. Wir lassen es jetzt einfach mal unkommentiert.
Genau, ich werde jetzt nicht das einspielen. Ja?
Dann wollen wir lieber zum Tower gehen, Lieutenant.
Wir haben keinen Tower, Sir.
Keinen Tower?
Nur eine Brücke, Sir.
Warum zum Teufel werde ich über solche Dinge nicht informiert? Wenn Sie Ihre Crew verloren haben und auf Handbedienung fliegen, wer hat dann die Kontrolle über den Eimer, Lieutenant?
Irgendein Kerl namens Ted Stryker, Sir.
Ted Stryker?
Kennen Sie den Mann, Sir?
Nie von ihm gehört. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir waren mal wie Brüder.
Und dann merkt auch der Nussknacker, dass die Jungs das nicht erzählen wollen und sagt dann so, wir hauen jetzt hier ab, wir verschwenden unsere Zeit. Dann gehen sie zu Jim und Mike und jetzt sind wir wieder im Hörspiel. Dann sagt ja wirklich der Jim das einzig Wahre. Sagt so, sag mal, seid ihr bescheuert?
Genau.
Ja, was du vorhin auch schon gesagt hast. Ja. Warum sollte ich mir Detektive holen, wenn die dann plötzlich aufdenken, dass ich selber was zu verbergen habe? Das ist doch bescheuert.
Vor allem, dann hätte er noch sagen müssen, Jungs, seid mir nicht böse, ich habe euch aber für ein bisschen schlauer gehalten. Ich entziehe euch den Fall. Geht nach Hause spielen, aber lasst mich bitte
genau. Jetzt in Ruhe. Ja, ihr solltet rausfinden, warum George nervös ist. Und jetzt kommt ihr mit dem Scheiß.
Mit so einem Schwachsinn hier, ja.
Geht natürlich im Buch ein bisschen länger, aber gut. Wir haben schon sehr viel jetzt vom Buch mit eingebaut.
Genau, kommen wir auch mal zum Hörspiel.
Auch ein bisschen bescheuert jetzt so wieder dieses, so wie Justus so klein und sagt, natürlich, Mr. Hall, aber wir, ja, was ist denn? Ich habe mich an dieser Dose verletzt. Ich glaube, im Buch will er irgendwie rausgehen und stolpert und hält sich irgendwie am Türrahmen fest oder so.
Ja, man hat, ich meine, ich habe immer das Gefühl, wenn ich immer so dieses vom Buch höre, dass man sich extra Mühe gegeben hat, um wirklich diese 40 Minuten zu unterschreiten. Weil hier ist es ja wirklich so, er verletzt sich während sie reden an der Dose, aber zum Glück hat Doc Dawson seine Tasche da stehen lassen. Dort finden sie doch bestimmt ein Pflaster.
Auch schön, im Buch wird es auch explizit einmal vorher erwähnt, da wird gesagt, dass der Doktor öfter mal seine Arzttasche stehen lässt. Okay. Ja, also, dass das wirklich nicht einfach nur so aus der Luft gegriffen ist, sondern dass er die öfter mal verlegt.
Weil hier jetzt im Hörspiel denkt man natürlich wieder, ja, natürlich hat er seine Arzttasche da stehen lassen. Natürlich, was werden sie wohl da drin finden? Irgendeinen Hinweis darauf, dass er der Täter ist. Was natürlich doppelt blöd ist, dass er so unachtsam seine Tasche irgendwo stehen lässt.
Ja, also Peter verbindet Justus mit einem Pflaster aus der Arzttasche. Dabei fällt ein Zettel raus. Es handelt sich um ein Telegramm mit der Botschaft.
Ja, Docs, Rex, Vox, Wix, keine Ahnung.
Ja, Wix, also genau. Und jetzt sagt Justus, ey, ich bin ja so bescheuert, jetzt sehe ich klar. Ja, was siehst du denn klar? Das ist auch so witzig, wie Jim Hall sagt, so, was willst du denn schon wieder erzählen? Ja. Ja, so
genau, weil nach der Geschichte, was habe ich denn jetzt, wen habe ich denn jetzt umgebracht?
Genau.
Ja, was willst du
mir? Wer habe ich denn jetzt mein Gewehrkolben in den Mund gesteckt? Genau. Ne? Und dann, das bedeutet, dass wir einen Mann, den wir bis jetzt noch überhaupt nicht verdächtigt haben, mal unters Visier nehmen sollten, ja?
Und sie eilen auch direkt zu ihm und hoffen, auch ihm direkt bei der Arbeit an den Tierkäfigen zu erwischen, die er unter dem Namen von Jim Hall gekauft hat. Das wäre nämlich der Beweis, den sie jetzt brauchen. Und tatsächlich werkelt er gerade an den Käfigen herum. Jim bittet ihn, den Hammer einmal Justus zu übergeben. Mhm. Was auch so ein bisschen wieder so, was soll ich?
Genau.
Natürlich, in dem Moment wird ihm das schon ein bisschen ungeheuer.
Das werden sie gleich sehen, ne? Und dann fängt Justus an, die Gitterstäbe abzuklopfen. Er sagt auch noch vorher irgendwie so, die werden sie durch Klopfen nicht rauskriegen. Was Onkel Titus einmal verschraubt hat, das hält für die Ewigkeit.
Das finde ich gut übrigens.
Ja? Ja. Und dann sagt er auch so, gib den Hammer her, ihr habt keinen Bock auf die Kaspereien hier. Jetzt ist halt das Rätsels Lösung, dass wenn man die abklopft, die Steine, merkt man, welche hohl sind, beziehungsweise welche, die anders klingen. Da sind Diamanten drin.
Jetzt habe ich mir auch tatsächlich den Code nochmal aufgeschrieben. Docs Picks Ex Rex Box, das heißt, wie ein Specht die Stäbe des Löwenkäfigs anpicken. Und so findet man die Diamanten. Ja. Justus löst die Schrauben und holt den Stab heraus. Und tatsächlich die Rohdiamanten. Tja, Doc. Was? Ich hab's getippt und kann nicht lesen, weil ich so viele Rechtschreibfehler gerade hier drin habe.
Aber ich kann das überleiten, ich habe nämlich was vergessen. Im Buch, wenn sie das rausfinden mit der Arzttasche, da kommt nämlich der neue Mitarbeiter Bo Jenkins rein und sagt, ich soll die Arzttasche abholen. Und dann eskaliert die Situation und dann bedroht er die alle mit dem Revolver. Und dann kommt aber George rein, der Löwe, Und dann pfeift auch hier der Jim Hall so. Und das halt dann, er gibt dann auf, weil der Löwe ihm gleich den Kopf abbeißt und so.
Weißt du, der Löwe klärt auch, aber dann kommt richtig. Der Löwe dazu.
Genau.
Dann ist es hier, also sie finden die Rohdiamanten. Jetzt habe ich es auch wieder entziffert hier, wenn eine Zeile verrutscht. Tja, Doc, hey, wo ist der denn hin? Man hört ein startendes Auto, aber er kommt nicht weit. Nussknacker versperrt ihm mit einem anderen Auto den Weg.
Ich liebe das.
Zollverhandlung, Doc Dawson, Sie sind verhaftet.
Genau, zu aller Überraschung verhaftet er den Doc.
Olsen ist nämlich vom Zoll.
Und jetzt verrate ich dir was. Ja. Olsen, der heißt in Wirklichkeit Stevenson. Wird nur im Buch erzählt.
Was heißt denn in Wirklichkeit? Also der heißt Olsen, sein Deckname, mit dem er sich vorgestellt hat.
Ja.
Okay, stimmt, also hier denkt man, er heißt Olsen und der hat sich halt auch als Olsen vorgestellt. Warum sollte er einen anderen Namen nennen,
den man ihn nicht kennt? Der hat auch einen anderen Namen am Filmset.
Ja, okay.
Ja.
Was hat der nochmal am Filmset zu suchen gehabt? Das verstehe ich nicht.
Der hat sich da undercover so eingeschlichen, um das Dschungelland besser. Ach so. Weil sie ja wussten, pass auf, die wussten, dass im Dschungelland irgendwie haben sie vermutet, dass da irgendwie ein Diamantenschmuggel abgeht oder so, ja? Und deswegen hat er sich dann unter der Filmcrew mit eingeschmuggelt, um da besser alles im Blick zu haben.
Ne? Wir sind
und er war auch einer derjenigen, der immer ums Haus geschlichen sind, deswegen war George nervös.
Ja, das ist wie gesagt eine Sache, die sich mir immer noch nicht erschließt, weil da so ein paar Leute rumschleichen, dreht der Löwe ab. Aber egal, kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt sind wir auch schon fast am Finale und jetzt komme ich mal auf dem zu sprechen, was ich am Anfang schon angesprochen habe. Und zwar, dass sich dieses Ende, diese Auflösung mal ganz anders aufgeteilt und getimt ist, wie das üblicherweise bei den drei Fragezeichen ist.
Ja.
Weil hier fängt es schon an mit, also Olsen sagt, wie ich sehe, habt ihr die Steine gefunden. Und Justus versteht aber immer noch nicht, wie George sich an einem Messer verletzt hat. Das ist witzig. Doc Dawson, der übrigens gerade verhaftet wurde, erklärt das freundlich und bereitwillig, dass das nicht von einem Messer stammt, sondern er sich an Dornen verletzt hat. Und Hank, was geistert der hier noch herum und was hat der mit der Sache zu tun? Auch Dawson erklärt weiter, der immer noch in Handschellen da rumsteht, dass er dafür gesorgt hat, dass er entlassen wurde, weil er ihm zu neugierig wurde und er wohl dort rumgeschlichen ist, um Beweise dafür zu sammeln und Jim davon zu überzeugen, wieder eingestellt zu werden. Also er ist eigentlich ungerechtigterweise gefeuert worden.
Der hat ihn quasi angeschwärzt.
Genau, er wusste ja auch nichts von Georges Verletzung, deswegen hat er sie mit den Löwen da auch allein gelassen. Aber trotzdem ein merkwürdiger Kauz, finde ich.
Okay, ich möchte es nur kurz beantworten, wie es im Buch ist.
Ja.
Also, weil der Hank Murphy kommt natürlich zurück, will wahrscheinlich betteln, dass er wieder eingestellt wird, ne? Dann begegnet er
vor allem noch Beweise finden gegen den Doc, wo er wahrscheinlich weiß, dass Doc ihm das angehangen hat.
Und er hat aber auch nicht mitbekommen, dass der Löwe nervös ist und so. Und er will sich einen Spaß draus machen und führt quasi die drei Detektive zu dem Löwen George. Der will die so ein bisschen hochnehmen. Er weiß ja, dass George eigentlich harmlos ist.
Ach so, will den aber ein bisschen Angst machen
einfach. Richtig, deswegen macht er das. So, und als er dann weggeht und sagt, wartet hier, im Buch wird er von dem Bo Jenkins niedergeschlagen. Deswegen kommt er nicht zurück.
Okay, ach so. Ja. Witzig finde ich auch, dass am Ende könnte man es ja auch so machen, okay, du hast dich als Jim Hall ausgegeben, also als mich, du hast die Jungs mit dem Löwen alleine gelassen, es hätte trotzdem gefährlich sein können, weil ein Löwe ist ja trotzdem Löwe. Gut, du bist jetzt halt nicht wegen Trunkenheit gefeuert, sondern wegen der Scheiße. Weil, ganz ehrlich, so einem Mitarbeiter kann ich doch nicht vertrauen.
Ich kann das nochmal kurz hier auch nochmal vorlesen, denn in den Büchern ist ja die Auflösung immer nochmal bei Alfred Hitchcock im Büro. Da werden so die letzten Fragen geklärt. Und hier fragt dann auch Hitchcock, welche Rolle spielte Hank Murphy? Hat er George absichtlich freigelassen und ihn dann verletzt? Und warum lief er an dem Abend, als der Gorilla entwischte, davon? Hatte er damit auch zu tun? Nein, Sir, sagte Bob. Nein auf alle Ihre Fragen. Er kam nach Dschungelland zurück, nachdem er entlassen worden war, weil er wegen Doc Dawson Verdacht geschöpft hatte. Nach Hank Murphys Aussage hatte Dawson es so hingestellt, als habe Murphy die Tiere misshandelt und der Doktor hatte ja Jim Halls volles Vertrauen. Dawson war natürlich daran interessiert, als Nachfolger Bo Jenkins zu gewinnen. Als Murphy noch einmal zurückkam, beschloss Doc, ihn ein für alle Mal zu verleumden. Er selbst ließ George aus Jim Halls Haus in der Absicht, dies Murphy anzuhängen. Die Verletzung hat sich George im Dschungel geholt. Ich glaube, George fand sich in der Wildnis nicht gut zurecht, nachdem er im Gehege aufgewachsen war.
Okay.
Beantwortest du deine Fragen?
Ja, danke.
Ja.
Jetzt ist noch die Frage, wer hat den Gorilla freigelassen? Hier kann Justus an der Stelle wieder aushelfen. Und hier finde ich halt diese Ausgewogenheit, die ich finde. Es ist nicht Justus, der hier steht und alles aufklärt, sondern das ist eigentlich hier Dawson, der hier die meisten Fragen klärt, weil die meisten Sachen gar nichts mit dem Fall zu tun haben. Und hier kann aber Justus wieder sagen, das war versehentlich Doc Dawson, der auf der Suche nach den Diamanten war. Jetzt wird auch Dawson etwas unfreundlicher, aber erklärt trotzdem, verfluchte Bande, der Gorilla tobte, da wollte ich das Betäubungsgewehr holen. Als ich wieder da war, war er weg. Olsen, naja, vielleicht hatte er es satt, hinter Gittern zu sitzen.
Das wird Dr. Hausen die in der Oper nachempfinden, ne?
Detektive nennt sich sowas. Man sollte Kindern verbieten, Detektive zu spielen.
Ja, und das ist jetzt nochmal, pass auf, ja? Auch nochmal eine kleine Frechheit, die sich das Hörspiel erlaubt. Also er sagt irgendwie in Scooby-Doo-Manier, verdammte Kinder, wenn ihr nicht gewesen wärt, dann wäre ich erfolgreich gewesen. Ja. Ne? Und dann sagt Mr. Hall so lachend irgendwie, ja, damit Schmuggler wie sie es leicht haben, was, Doc? Nein, 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 nein. Das war schon ganz gut so. Ich hoffe, die drei Fragezeichen spielen noch recht lange, Detektiv. Und, Spoiler, er hat recht. Noch über.
Sehr gut, stimmt, Thomas.
Und mein, Achtung, jetzt kommt's. Mein sauberer Bruder Cal wird sich wundern, wie weitreichend die Wirkung ihrer Tätigkeit ist. Was, Jungs?
Und Peter, klar, das schlägt bis nach Afrika durch. Ja, das ist ja gut. Hätte ich nicht gedacht, haha, Ende.
Weißt du, was Justus sagt?
Was?
Das steht hier wirklich. Das schockt, ey.
Das schockt,
ja, ey? Er sagt es wirklich.
Also ich höre im Hintergrund so ein bisschen, dass er sagt, ja, na, das ist ja gut. Ja. Hätte ich nie gedacht. Ich weiß zwar nicht, was sie sich darunter unterhalten haben. Man hört das so, ja, in so einem Stimmengewirr.
Aber die Frechheit, das Hörspiel stellt ja den Bruder von Jim als Drahtzieher dar, ne? Hier im Buch ist die Auflösung, Doc Dawson hat alles geplant. Die Diamanten waren aus einem Lager in, ich kann es nicht aussprechen, Mwadui, M-W-A-D-U-I geschrieben, in Tansania gestohlen worden. Die Schmuggler setzten sich Cal Hall bis zum Hafen von Dar es Salaam auf die Spur und dort wechselten sie die Gitterstäbe aus. Das erste Mal an Georges Käfig und dann später am Gorilla-Käfig. Als George aus Afrika abreiste, verständigten sie Doc Dawson mit dem telegrafischen Code. Und warum holte Doc Dawson nicht sofort bei Georges Ankunft die Diamanten aus dem Löwenkäfig? Weil er binnen kurzem noch das Eintreffen eines Gorillas mit weiteren Diamanten erwartete. Er wartete nur diese beiden Sendungen geplant ab. Unterm Strich,
Cal wusste gar nichts davon.
Cal hat damit nichts zu tun. Das Hörspiel dreht es so hin, dass der Cal einer der Bösewichte ist quasi, der Drahtzieher, oder mit Doc Dawson zusammenarbeitet. Nein, die, mit denen Doc Dawson zusammenarbeitet, die haben quasi einfach nur diese Käfige mitbenutzt und der Cal ist unschuldig.
Ich glaube, im Hörspiel ist das tatsächlich auch so, nur die Ermittlungen gehen halt nicht so weit, um das aufzuklären, deswegen ist er jetzt am Arsch.
Ja, aber im Prinzip ist es, also das Hörspiel nimmt sich hier sehr, sehr viele Freiheiten. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das kennen wir, dass oft aufgrund der kurzen Spielzeit oder der Dramaturgie, das wissen wir alles, einfach die Hörspiele auch mal so ein bisschen, gerade in den alten Folgen, ein bisschen eigenwillig sind.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es Leute gibt, die eigentlich mehr Buchfans sind und dann die Hörspiele hören und denken, ist ja Quatsch, ist doch ganz anders.
Ne? Na, hier finde ich es auch sehr traurig, dass so wirklich wertvolle Elemente wie zum Beispiel die Führung durchs Dschungelland fände ich sehr interessant fürs Hörspiel. Dann die Szene am Filmset hätte ich sehr schön gefunden, wenn die gut umgesetzt wäre. Das sind Sachen, die, was gibt's da so lang?
Ne, wenn sie gut umgesetzt werden, dann müssen sie gut finden.
Wie gesagt, naja, mit einer schönen Soundkulisse und wirklich Trubel am Set und sowas, fände ich das mega spannend, auch die Beschreibung des Dschungellands so als Freizeitpark und so. Die hätten das Hörspiel extrem aufgewertet. Ja, wollen wir schon zum Fazit kommen?
Ja, du bist ja schon gerade so mit
drin. Ja, ich bin eigentlich schon dabei, also.
Das Fazit.
Wie viele Punkte gebe ich dir? Also, Punkte ja zum Schluss, erstmal nochmal was zum Hörspiel. Ich finde, wie gesagt, die Auflösung, dass ein Löwe da total abdreht, weil da ein paar Leute sich an den Gitterstäben zu schaffen machen, finde ich echt ein bisschen, ja, erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber dennoch finde ich dieses Hörspiel hörenswert. Irgendwie, das nimmt mich ein bisschen mit. Das hat eine schöne Stimmung, so eine schöne, leichte Stimmung, weil halt auch, ja, obwohl oder weil nicht viel Dramatisches passiert, außer das paar Mal Zusammentreffen mit den Tieren, was sich ja relativ schnell aufklärt. Obwohl hier wenig Spannung drin ist, was ich dem Hörspiel wirklich anlasse, weil es ist nicht viel Spannung drin, ist es eine leichte Unterhaltung, finde ich. Irgendwo mit den ganzen Soundkulissen, mit den Tieren, finde ich das sehr spannend. Am Anfang fängt es schon super an mit Alfred Hitchcock. Ja, im Endeffekt bleibt aber für das Hörspiel tatsächlich trotzdem nicht mehr als 5 Punkte übrig.
Von 10?
Muss ich sagen, von 10.
Boah. Obwohl es eine klassische alte Folge ist.
Die Protagonisten alle super, muss ich sagen. Ja. Hier sticht keiner negativ hervor. Also keiner irgendwie mit Overacting oder schlechtem Schauspiel, muss ich sagen. Aber ich finde die Story, und die ja gerade jetzt, wo ich so viel höre, dass so viel aus dem Buch weggelassen wurde, wie wir schon erwähnt haben, wahrscheinlich, weil das Hörspiel sonst zu lang wäre, ja, wären wir vielleicht auf 45 Minuten gekommen oder 43 Minuten, muss ich sagen, es fehlt sehr viel, die Auflösung ist mir leider nicht schlüssig Und ja, 5 Punkte.
Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Weil ich habe wieder gedacht, okay, ich habe auch damals gedacht, du findest den Phantomsee glorreich.
Ja.
Ich hätte echt gedacht, dass das so eine Folge ist, so die du sehr, sehr schätzt unter den alten Folgen. Also das ist so eine Folge, wo du sagst so, oh, 3 Fragezeichen, Rase, Löwe, super.
Tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es jetzt tatsächlich als Podcaster bewerten. Mhm. Als Kind habe ich sie tatsächlich sehr gerne gehört, ja. Aber wenn ich mir so die ganzen Fakten und den Fall an sich betrachte, ein Löwe, ein aufgeregter Löwe, weil da Leute, und dann ist da auch noch ein langweiliger Diamantenschmuggel dahinter, ohne irgendwie Tricks oder irgendwie, ohne, da fehlt mir auch der Twist so ein bisschen drin und sowas. Also mir reicht es nicht, dass nachher der treue Dawson da ist. Tut mir sehr leid. 5, irgendwas vielleicht, aber ich gebe keine Kommapunkte, deswegen gute 5 Punkte.
Gut, also. Ich finde diese Folge, ja, sie hat eindeutig ein paar Schwächen, weil im Prinzip, der Twist würde ich jetzt gar nicht sagen, der Twist, dass die Diamanten in den Stäben versteckt sind, den finde ich schon sehr nett, muss ich sagen.
Das ist für mich kein Twist, weil irgendwas muss eine Folge ja haben, ja, dass irgendwas geschmuggelt, verkauft, gemacht wird, irgendwas muss ja hinter verdeckten.
Also ich sag mal so, ich finde die Folge ist sehr kurzweilig, sie ist sehr gut geschauspielert, es sind tolle Sprecher dabei, sie ist sehr atmosphärisch, gerade was so Sound und Kulisse angeht. Ich empfehle natürlich die alte Carsten-Bohn-Variante, weil hier sehr viele gute Carsten-Bohn-Stücke verwendet werden. Die Folge tut nicht weh, die kann man im Hintergrund laufen lassen, sie hat einen sehr, sehr denkwürdigen Dialog, wie wir ja schon rausgearbeitet haben, nämlich die Nussknacker-Szene auf dem Schrottplatz alleine ist schon.
Ah, ein Klassiker.
Also, ja, die ist eigentlich eine 10 von 10. Nur diese Szene, ja, isoliert, wie ich finde, ja. Ich höre die sehr gerne, muss ich sagen. Sie ist nicht, wenn man sie so mit anderen klassischen Folgen vergleicht, ist sie jetzt vielleicht nicht, was den Plot angeht, sehr, sehr stark. Das verzeihe ich ihr. Und hier spricht natürlich auch mal wieder natürlich meine Nostalgie aus mir, dass ich sage, auch jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, wo ich denke irgendwie, boah, die Folge hätte noch viel, viel mehr zu bieten gehabt. Das stimmt schon. Ich finde aber für das, was sie ist, finde ich sie sehr gelungen. Ich gebe ihr 8 von 10. Versuchte auch wirklich ein bisschen die Nostalgie auszuklammern, aber ich finde halt, dass die sehr stimmig auch produziert ist. Hat kaum Längen, hat auch einfach irgendwie, ich finde sie sehr kurzweilig.
Tatsächlich stimme ich dir da in großen Stücken auch zu, eigentlich zu allem, aber ich kann halt, ich finde die Story halt sehr, sehr flach. Ich finde, von der Story gibt es nicht viel her, das ist nostalgisch, habe ich jetzt bei meiner Punktevergabe komplett ausgeblendet, sonst wäre da ein bisschen dazugekommen, aber du hast recht, sie ist eigentlich recht kurzweilig, weil, wie gesagt, ist auch alles sehr, sehr viel in den ersten Tag gepresst, ja, den ich aber tatsächlich jetzt im Nachhinein doch recht gut finde. Mhm. Ja, ich glaube, ich muss auch irgendwann mal aufhören mit diesen Punkten, weil ich glaube, irgendwann,
das geht nicht.
Verzettelt man sich ja da, weil man
das wird, haben wir ja jetzt etabliert. Ja, also, ja. Und die Leute wollen das ja auch wissen, ne, ja, wie wir dazu stehen. Und ja, was mich sogar gestört hat, zum Beispiel die Szene mit dem Panther. Natürlich wäre das krass gewesen, wenn die noch drin im Hörspiel gewesen wäre, aber natürlich
wieder, ja, man hätte ja,
es wiederholt sich so viel, ja, weil es schon, ja, wieder ein wildes Tier, das ausgebrochen ist, schon wieder, bleibt stehen, nicht rühren, ja, nicht bewegen und so, da hast du dann wieder so eine Doppelung. Deswegen, dass das nicht drin ist, das verstehe ich sogar. Wenn, dann würde ich ankreiden der Folge, dass sie halt wirklich sehr kurz ist. Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen von der Spielzeit, das stimmt schon.
Genau, also ich glaube, ich hätte der Folge auch viel mehr Punkte gegeben, wenn das mit der Führung durchs Dschungelland drinne wäre, am Filmset die Szene, oder zumindest wenigstens eine von den beiden Szenen hätte ich, also beides rauszuschmeißen, das hätte mir ja als Skriptautor auch irgendwo wehgetan, weil damit verletze ich ja diese Folge doch enorm. Na gut, das jetzt alles mit Kell auszuklammern, dass er nun nicht der Drahtzieher war. Ich find's auch so witzig, wie locker das eigentlich Jim Hall sieht, dass sein Bruder ein Krimineller ist. Ja, der wird sich schon auch wundern, genau, wenn er da, vor allem in Afrika wird man nämlich ganz anders bestraft als in Amerika.
Mein sauberer Bruder,
der wird sich schon auch wundern hier. Ja. Ja, ich muss bei meinen 5 Punkten bleiben.
Bleib doch bei deinen 5 Punkten, alles andere wäre jetzt auch lächerlich.
Lächerlich.
Genau. Und es geht nicht nur dir so. Ich habe ja in den Kommentaren schon vorher gelesen, dass viele Leute die Folge gar nicht so stark finden.
Vielleicht sollten wir auch anfangen, so 3 oder 4 Kategorien zu bepunkten und nicht das Gesamtwerk, vielleicht später nochmal das Gesamtwerk, aber Sprecherleistung wirklich, es gibt keinen, wo ich sage, oh Gott, da wird mir schlecht, wenn ich den höre, wenn ich ihn sprechen höre oder keine Ahnung was. Alles schön ruhige, realistische Stimmen, mit dem, von denen man sich abgeholt fühlt, man ist drin, also wirklich super, super Sprecherleistung.
Vielleicht mit Abstrichen ein bisschen der Sprecher vom Dr. Orson, weil der halt doch sehr reserviert klingt, aber
ja, das finde ich ja gerade gut.
Passt irgendwie dann auch, weil er zieht ja durch. Ja,
er ist doch der treue Doktor, dem man vertrauen kann und der sich um die Tiere kümmert.
Und das ist eigentlich der Twist, dass der Jim an seiner Brust genährt hat, dass der plötzlich am Ende sich als Verräter rauspuppt.
Ja, ist Twist, dieser so ein kleiner Twist, aber es gibt für mich nicht so diesen Twist, wo ich sage, wow, das ist jetzt aber eine Mega-Überraschung.
Achso, du hast nicht gefragt, wer hat eigentlich die drei Detektive in die Schrottmühle gesteckt?
Ich glaube, das war George.
Genau.
Jetzt hatten wir auch ein bisschen Benjamin in diesem Podcast.
Es war natürlich Doc Dawson und Bo.
Ja, natürlich.
Bo Jenkins. So, wir sollen es dabei belassen. Wir sind jetzt einfach wieder viel zu lang geworden für ein noch nicht mal 40-minütiges Hörspiel.
Und 2,5 Stunden für 38 Minuten Hörspiel. Ja. Adaptier das mal bitte auf 60 Minuten. Das war 5 Stunden an einem Hörspiel beschäftigt. Genau.
Aber ich finde, wir haben, glaube ich, alle ungeklärten Fragen aufgegriffen. Ja. Und wenn nicht, wenn es noch ungeklärte Fragen gibt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, dann
wendet euch an die drei Detektive.
Genau, wendet euch an die drei Detektive oder lest doch mal selber das Buch.
Denn die übernehmen jeden Fall, habe ich gehört.
Richtig, so. Das war die erste Aufnahme von Die Zentrale im Jahr 2022. Es werden bestimmt noch viele, viele Folgen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist noch steigerungsfähig. Ja, also wir können uns ruhig noch in diesem Jahr noch ein bisschen nach oben entwickeln.
Ja,
freue ich mich drauf.
Das wird schon. Es wird bestimmt mal wieder so eine Gaga-Folge geben. Das ist dann mit dir und Benjamin.
Ja.
Und dann wird es auch mal wieder eine lustige Folge geben mit mir und Benjamin. Ja.
Vielleicht wird es irgendwann auch mal wieder eine gute Folge geben. Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen.
Wow, das ist deswegen. Und man sollte vielleicht auch nicht immer so viel Versprechen machen, wenn wir die eh nicht halten können.
Genau,
ne?
Genau.
Ich sag nur 17 Stunden. Alles klar. Ich sage tschüss. Hat mich gefreut, Olli. War eine sehr schöne, doch mal wieder, hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Wir hatten, haben wir gar nicht erwähnt, lange keine Folge mehr zu zweit besprochen, wir beide.
Wir beide nicht,
das fand stimmt. Ich auch recht kurzweilig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, und klammern wir mal diesen WhatsApp-Fall aus, ne?
Ich habe den schon komplett vergessen.
Alles klar. Ich lege jetzt auf. Also, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Klären wir über WhatsApp. Tschüss.
Tschüss.
Kurft ein kleines Auto an den Grümpelhäufen, wo überall umeinander gestanden sind, vorbei und hat direkt vor ihnen einen Stopp gerissen. Ein Mann, ziemlich gross, schlank und mit einem auffälligen Nussknacker-Gesicht, ist rausgekumpt und hat gerufen:
Hey da, ihr Buben! Ist niemand da?
Mal, wir oder sind wir niemand?
Ich meine jemand, der mir Auskunft geben
kann. Auskunft kann ich Ihnen geben. Mein Onkel ist der Besitzer.
So, ist er nicht da?
Er ist mit der Tante fortgefahren. Sie kommen erst am Nachmittag zurück. Aber vielleicht kann ich...
Okay, ich suche zufällig gerade solche Stäbe, wenn ihr sie abladet. Ich kaufe den ganzen Posten.
Sie meinen dann, Sie möchten sie gerne kaufen?
Natürlich. Was kostet der ganze Haufen?
Tja, $1,000.
Was? Sag mal, bist du nicht ganz mit Rost? Oder willst du am Ende einen Witz mit mir erlauben?
Hilf, James. Für die rostigen Stäbe kannst du...
Ihr habt recht. 1000 wären zu wenig. Da gibt mir mein Onkel auf der Rand, wenn er hört, dass ich dir für so einen Sportpreis verschenkt habe.
So, jetzt lang es mir dann, du Losbub, du. Ich komme wieder, wenn dein Onkel da ist. Und dann werde ich mich über dich beklagen, dass du dich lustig machst über Leute, die etwas kaufen wollen bei euch.
Ich will es ihm gerne ausrichten, dass sie nochmal vorbeikommen. Wie ist ihr Wert in allem, Sir?
Olsen, aber das geht dich eigentlich gar nicht an.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 02409308. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.